Nous allons Paris. Mit dem Taxi oder?
Ah, mit einem Taxi nach Paris.
Ja.
Ich kenne das noch, das Lied.
Ja, das war zuletzt in Mode, weil ich war ja bei den deutschen Handballerinnen bei der Olympia-Quali in Neu-Ulm unterwegs. Und die haben sich auch ein Ticket für Paris gesichert, wie Borussia Dortmund.
Das ist, und dann sind noch die Olympischen Spiele dort.
Ja.
Hab ich gerade gehört, noch ja. 100 Tage, glaube ich.
Sind es noch 100 Tage?
Habe ich gerade, als ich noch auf Toilette ging vor der Sendung, kam das mal nicht im Radio, noch 100 Tage bis Paris.
Ja, 100 Tage bis Paris. Ganz so lange ist es für Borussia Dortmund nicht mehr, denn zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte steht der BVB im Halbfinale der Champions League.
So ist es.
Großartig. War das nicht geil gestern, Cedric?
In der Tat, es war ein berauschender Abend in jeder Hinsicht. Also ich habe das Stadion selten als Reporter so laut erlebt. Es war ordentlich Druck auf dem Kessel irgendwie in jeder Hinsicht. Das fand ich spannend, dass im Vorfeld ja die spanischen Journalisten bei der BVB-PK nach der gelben Wand gefragt haben und nach der Energie, die im Stadion entstehen kann. Und wie viel Energie da tatsächlich freigesetzt werden kann, glaube ich, haben wir gestern erlebt.
Wir sprechen heute natürlich im Fokus über den Auswärtssieg bei Borussia Mönchengladbach und werden den Erfolg gegen Atleti nur am Rande thematisieren, oder?
Grober Unfug, was du jetzt sagst.
Grober Unfug. Du hast eben schon angefangen mit in der Tat und jedes Mal, wenn jemand in der Tat sagt, dann möchte ich anfügen, in der Tat, weil es die Kraft der Haarwurzeln verlängert. Kennst du die Werbung?
Nee,
wenn du
sie
kennen würdest, ja, dann hättest du sie vielleicht besser eingesetzt.
War das Alpecin?
Alpecin, ja.
Habe ich mal vor 15 Jahren von meiner Mutter mal eine Flasche geschenkt bekommen.
Als Provokation oder
ja,
was?
Ja, sie hat es nur gut gemeint. Aber ich habe damals schon zu ihr gesagt, ich glaube nicht, dass das hilft. Auch wenn da in der Werbung immer diese Haarwurzel verlängert wurde mit dem Mauscursor. Und man die, ich glaube, da hat sie 7,95 in die Tonne geschmissen. Aber danke trotzdem nochmal nachträglich. Hat aber nicht geholfen.
Mutter vom Cedric. Das geht nicht. So was kannst du nicht bringen. Darf ich deine Mutter duzen überhaupt?
Ich denke schon.
Ja, denke ich gut. Hier oben das Logo von Alpecin könnte da stehen, ja?
Ah, ich darf keine Marken nennen, Entschuldigung.
Ja, nee, aber das, wir machen das an der Stelle. Oh, Werbung! Unten wird es eh eingeblendet. Nur 3 Euro für 3 Monate. rn.de/BVB. Podcast-Angebot. So. Und da bekommt ihr natürlich auch alle Artikel, die zum Beispiel Cedric gestern geschrieben hat, zu diesem famosen 4:2 Erfolg gegen Atletico. Wir machen das heute relativ simpel. Wir sprechen nochmal ein bisschen über die letzten Tage, aber primär natürlich vor allem über gestern und viele Hörerfragen. So, jetzt kann die Werbung wieder ausgeblendet werden. Danke. Das ist ja ein Traum.
Läuft wie am Schnürchen.
Es läuft heute wie am Schnürchen. Ich habe schon 2 Aufnahmen für die schwarz-gelben Geschichten hinter mir und gleich noch eine. Und das alles, obwohl ich jetzt gestern nicht vor 12 im Bett war. Wann warst du im Bett?
Also zu Hause war ich um 2:15 und bin dann auch nach einem kurzen Umweg übers Bad auch ins Bett gegangen. Aber richtig schlafen konnte ich, glaube ich, erst um, ich würde sagen, so 3:15. Da habe ich so langsam, also solche Abende sind ja per se schon mal mit und für uns als Reporter natürlich auch mit ordentlich Druck verbunden, Zeitdruck in allererster Linie, weil wir eben ganz, ganz schnell fertig sein müssen. Und dann in der Konstellation von gestern war dann, hast du halt auch als Reporter natürlich gespürt, dass da was ganz Besonderes entsteht und ich habe die Lautstärke schon angesprochen, diese Energie, diese Wucht, die von diesem Stadion ausgeht, das lässt sich ja nicht kalt. Und ich habe noch zu einem Kollegen in der Mixzone um 11:45 gesagt, boah, ich habe immer noch Puls. Nee, es war wirklich so. Also boah, irgendwie.
Ich habe jetzt verstanden, ich habe immer noch Pilz. Und,
ja, das hatte ich gar nicht. Ich habe mich an Mineralwasser gehalten.
Und da war ich mir nicht sicher. Meint er damit den Champignon oder meint er das Getränk? Oder Fußpilz?
Nein,
Spaß beiseite. Aber du wohnst relativ nah am Stadion. Ich darf das ja offen sagen. Also du wohnst vielleicht mit dem Rad maximal 10 Minuten entfernt. Mhm. Ja, da sieht man mal, wie lange man arbeiten muss, wenn so ein Champions-League-Spiel ist.
Also total. Das dauert ja, also wobei gestern ging es tatsächlich relativ schnell in der Mixed. Ich habe mich total gewundert, so, ich glaube mal, ich kann es nicht mehr genau sagen, 1/4 Stunde, 20 Minuten.
Haben gewonnen.
Ja, und es waren auch super viele in der Mixed.
Ja gut, Julian Brandt war da, nach dem Spiel nicht reden.
Niklas Füllkrug war da, Sebastian Kehl war da, Gregor Kobel war da, alle hatten auch Zeit und Laune zu reden, mussten dann immer auch gleich oft doppelt reden, weil die TV-Sender noch da waren. Ich habe also noch nie so einen Andrang von Journalisten gesehen nach Corona. Es war wirklich rappelvoll. Man musste sich sehr strecken, um sein Handy noch mit reinzuhalten und die O-Töne mit abzugreifen. In der Regel dauert sowas ziemlich lange und bei Champions League Spielen auch häufig noch einen Ticken länger und dann bis die PK ist, ist auch oft noch locker 1 Stunde rum. Sprich, dann gehst du ja schon auf
auf 23:30 Mitternacht zu, wo dann viele eben schon auf dem Weg nach Hause sind oder ins Bett gegangen sind oder noch in der Kneipe ein Bierchen, einen Absacker getrunken haben. Und dann endet die Arbeit für uns ja nicht. Also wir haben dann schon weiter produziert, noch ein bisschen die Szenerie nach dem Feiern beschrieben, einen Kommentar geschrieben. Also ja, ich glaube, wann haben wir den Medienraum, Arbeitsraum verlassen? Wir waren tatsächlich auch die Letzten, wir, die Kollegen von den Ruhrnachrichten. Aber es muss so um 23:40 oder was gewesen sein, ja. Dann war leider auch noch das Tor versperrt und wir mussten außen rumgehen. Wir konnten Gott sei Dank durch die rote Erde.
Ja, das ist der Klassiker.
Ich kenne das, das war, da waren auch die TV-Compound-Wagen noch.
Deswegen bin ich nach dem Ende des Live-Kommentars beim Dortmunder Radio zusammen mit Olli Müller, wie schon in Madrid, bin ich einfach direkt gegangen.
Ja, ich habe dich da noch kurz in der Mix gesehen. Olli war deutlich länger da.
Nein, ich war nicht in der Mix.
Wo haben wir uns denn? Wir haben
im Medienraum vorm Spiel.
Ja, okay. Ja, es verschwamm, weil jetzt dann so viele Kollegen. Ja. Aber Olli habe ich noch in der Mix gesehen.
Ja, natürlich.
Der hat noch gearbeitet, während du schon die Beine hochgelegt hast.
Ja, aber weißt du, mit all seiner Erfahrung ist er mir da voraus, was das Stellen der korrekten Frage angeht. Ich kann da ja mal erzählen, wie das letzte Woche in Madrid war, aber nicht bei Atleti, sondern bei Real. Da war ich ja dann einen Tag vorher und das hatte ich letzte Woche in unserem Reisepodcast. Vielen Dank übrigens für das viele tolle, positive Feedback an der Stelle. Es war ein anderes Format und ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht für jedermann was ist, aber wir fanden es sehr spannend und es waren ja auch schöne Bilder. Also wir haben das ja auch als Videovariante tatsächlich veröffentlichen können. Das ist nicht immer ganz so einfach, deswegen fand ich toll, dass das geklappt hat. Da war das so, also ich war bei Real gegen City und da war beispielsweise der Kollege Patrick Berger von Sky mit dabei, der ja hier auch bei uns schon im Wohnzimmer-Talk ist. Gesessen hat und sowas. Und dann waren wir noch in der Mixzone, er hatte noch einen Kamera mit dabei und dann habe ich gedacht, ja gut, ich bin ja mit den beiden auch schon zum Spiel gefahren und saß dann auch neben denen. Dann guckst du in der Mix noch ein bisschen, was da so geht und wer da so spricht. Vielleicht interessant, mal eine Stimme mitzuhören von Bellingham oder Haaland oder Akanji. Also es waren ja einige Ex-Borussen mit dabei. Von denen war keiner in der Mixzone. Von Real Madrid nur Valverde. Mhm. Also ein einziger Spieler. Klar, PK mit Ancelotti und Guardiola, okay, da waren auch viele Journalisten im Presseraum, aber ja, bei City, da war Phil Foden, der gesprochen hat, dann noch Guardiol, der bei Leipzig war, der kannte dann Patrick Berger und dann haben die halt kurz miteinander gesprochen, ja, that's it.
Das ist also, enttäuschend.
Ganz ehrlich, kein Toni Kroos, kein Vinicius Junior, wie sie alle heißen, kein Carvajal oder so, Spieler, die vielleicht auch länger dabei sind, Luka Modric, keiner.
Es ist jetzt bei Borussia Dortmund nicht grundsätzlich anders.
Das ist doch scheiße.
Das ist, ja.
Ja, tut mir leid.
Es ist ausbaufähig. Insofern war das gestern für uns natürlich super cool, dass so viele dann auch da waren. Du hast es gerade schon angesprochen, klar, nach diesem Spiel, nach diesem Erfolg hatten alle Lust zu reden. Wir hatten noch kurz auf Aki Watzke gehofft, aber hinterher dann erfahren, dass er schon im TV gesprochen hatte. Das kriegt man dann im Zweifelsfall ja nicht direkt mit, weil man eben selber noch eben in der Mix unterwegs ist, aber er war ja bei den Kollegen von Prime. Ja, so wartet man dann, aber so im Endeffekt war man trotzdem Stunde 15 in der Mix noch. Dann bin ich irgendwann in den Medienarbeitsraum gegangen.
15,
ja. In diesem Fall hat es sich aber tatsächlich gelohnt, weil
ja, klar.
Wir dann wirklich viele Stimmen noch bekommen haben.
Manchmal stehst du aber eine Stunde 15 da und bekommst eine Stimme.
Das ist so, ja.
Ja. Aber klar, wenn die Millionen kriegen, ist es ihnen egal. Muss ich an der Stelle einfach mal so klipp und klar sagen.
Ich meine, die haben natürlich auch die müssen erst bei den TV-Stationen reden, es gibt ja rechte Ketten und wir, die von der schreibenden Zunft, sind dann oft das letzte Glied dieser Kette.
Das ist in Ordnung, aber trotzdem muss es nicht eine Stunde 15 dauern.
Da gehe ich mit, auf jeden Fall.
Zumal auch nicht jeder Spieler überall spricht.
Überhaupt nicht, nein, gar keine Frage. Ja.
So, Brandt, das habe ich gesehen, der war auch bei Prime. Terzic war natürlich bei Prime, Watzke, Füllkrug, Sabitzer. So, ja. Dann hat aber, ich sag mal, ich jetzt als Beispiel, ein Hummels noch nicht gesprochen, Emre Can noch nicht gesprochen. Die könnten ja deutlich schneller dann in der Mixzone sein, um euch Stimmen zu liefern.
Ich glaube, die sprechen auch jetzt beide nicht so gerne.
Das ist ein anderes Thema. Aber trotzdem wäre das möglich, ja,
aber aufzuteilen. Aber nochmal, gestern ging es tatsächlich sehr, sehr schnell. Also wir hatten, glaube ich, nach 20 Minuten, wie gesagt, schon Julian Brandt und dann ging das Schlag auf Schlag, der sofort mit Niklas Füllkrug sich abgewechselt hat. Dann haben wir nochmal ein bisschen gewartet. Ich habe jetzt nicht den genauen Ablauf im Kopf. Dann kam Sebastian Kehl und dann kam auch noch Gregor Kobel, der gestern für seine Verhältnisse viel Lust hatte, auch zu reden und auch recht auskunftsfreudig war.
Ich sehe müde aus, ne?
Ich habe gedacht, das wäre ein üblicher Anblick. Ich sehe wahrscheinlich auch müde aus, aber ja.
Ja, ich bin
wie
auch.
Wie kommst du jetzt auf? Du warst doch schon so früh zu Hause, nee, jetzt zu dem Kollegen Uli Müller.
Ja, Jein. Ich habe gesagt, ich habe das Stadion dann schnell verlassen. So, das ist das Erste. Ich würde schätzen, geschlafen habe ich vielleicht um 2:30 auch, so wie du. Wir hatten dann ja noch kurz über die Social-Media-Plattform Instagram Kontakt, weil ich gesehen habe, dass du so spät noch die Story zum Aufruf zu den Hörerfragen
geteilt hast. Da kam ich gerade zur Tür herein, genau.
Ich geschrieben, geh mal ins Bett.
Habe ich dann auch gemacht.
Ja.
Aber trotzdem musste ich erstmal noch ein bisschen
runterfahren. Hol mir gleich mal was zum Mittagessen.
Holst du dir?
Nee, hol mir. Weil gestern, nee,
warte, ich mache nicht wieder.
Gestern hast du ja direkt bis zu meiner Aufforderung nachgekommen, bist sofort ins Bett.
Ja. Yeah.
Und dann dachte ich, wenn ich jetzt sage, hol mir mal was zum Mittagessen.
Du kannst mich mal am Kasper knuspern.
Ja, herrlich. Eine schöne Formulierung. Soll ich grüßen von einem Kollegen?
Sollst du mich grüßen?
Ja, von Niklas.
Ja, danke. Vielen Dank zurück.
Ja. Ihr draußen wisst jetzt nicht Bescheid. Der schreibt auch über Handball. Und das würde ich an der Stelle kurz noch erzählen wollen, wie ich eine Straftat begangen habe.
Mit Niklas zusammen?
Nein, okay. Das würde er nie eine Straftat begehen. Also tatsächlich nicht, oder?
Du schon. Alter, Bad Boy.
Ich bin aus Madrid zurückgeflogen um 7 Uhr morgens. Das war schon die Hölle an sich. Und war aber auch erst um 2:30 im Hotel. Also überlegst du dir, was machst du denn da? So, dann habe ich mir gedacht, jetzt ins Bett gehen ist unfassbar gefährlich.
Ja.
Du musst ja schon so ab 5 Uhr vom Hotel los. Madrid ist ein relativ großer Flughafen tatsächlich. Und der Security-Check, da war um 5:30, 6:15 morgens war da eine Schlange. Also unfassbar. Und naja, jedenfalls habe ich dann überlegt, was machst du? Dann habe ich erstmal noch ein Baseballspiel angemacht, dann habe ich noch ein Eishockeyspiel angemacht, habe ganz in Ruhe geduscht und meinen Koffer gepackt und so, damit ich auch ein bisschen Zeit vertrödle sozusagen. Dann habe ich noch den Kollegen Henning, ja, den viele hier von der Hohen Straße kennen, weil er da gerne mal ein paar leckere Gerichte serviert, habe ich noch mit dem Uber abgeholt. So.
Ah.
Denn der flog über Rom zurück nach Dortmund. Sachen. Ja, ich nicht, der ist hingeflogen auch nach Mallorca, war ein paar Stunden am Ballermann und ist dann weitergeflogen nach Madrid.
Wahnsinn.
Absoluter Wahnsinn. Der war untergebracht in Richtung Flughafen über dieses Airbnb. So. Und dann habe ich den da eingesammelt und dann waren wir am Flughafen, waren leider aber auch an unterschiedlichen Terminals.
Also, Klassiker.
Ja, da konnten wir nicht mal mehr miteinander quatschen. Naja, ich habe dann im Flugzeug versucht zu schlafen. Ja, so, dann komme ich in Frankfurt an, fahre von da nach Neu-Ulm. Und Neu-Ulm liegt jetzt alles andere als zentral. Ist ja ganz witzig, Ulm liegt in Baden-Württemberg und Neu-Ulm auf der anderen Seite des Flusses liegt in Bayern. Also du gehst über eine Brücke und wechselst das Bundesland.
Hab ich wieder was gelernt.
Was es da gibt, ist, also ich kann empfehlen, das Restaurant San Remo in Ulm. Mm. Wer gut italienisch essen gehen möchte, da kann da mal auf jeden Fall hin. Und ich war im Abaco Steakhouse, auch phänomenal gut. Naja, wie auch immer.
Wo hast du jetzt gegen das Gesetz verstoßen?
Ja, pass auf, das kommt jetzt.
Ja.
Dann hatten wir 3 Stunden, ich habe noch einen Kollegen mitgenommen, wir hatten 3 Stunden Puffer von ich lande in Frankfurt und wir fahren da los, bis wir sind in Neu-Ulm, checken da ein und sind in der Halle, wo die deutschen Handballerinnen halt die Olympia-Qualifikation gespielt haben. Wir waren dann in der 15. Minute der ersten Spielhälfte da. Das heißt, in den 3:15 dazwischen muss ja noch ein bisschen was passiert sein. Wir standen in einer Vollsperrung zwischen Pforzheim Nord und Pforzheim Süd. So, da war Baustelle. Zweispurig, kein Standstreifen und dann war da wohl ein brennender LKW ein paar Meter weiter und der hatte Papier gelagert und dann hatten die beim Löschen immer wieder das Problem, dass das irgendwie neu entflammt. Da frage ich mich allerdings, ja, wenn du da so löschst, bis der Arzt kommt, dann muss ja irgendwann mal ausgebrannt sein, ne? So. Na, es tat sich aber nichts, also es tat sich rein gar nichts und dann sage ich zu dem Kollegen, wir konnten ja auch aussteigen und da uns ein paar Meter bewegen, damit man sich mal die Beine vertritt. Wir waren direkt an einer Baustellenausfahrt. Und ich sag so, ich bin da mal hochgegangen. Da ist ein Forst- und Waldweg. Und weißt du, wie viel es kostet, wenn man durch einen Forst- und Waldweg fährt, was ja nicht erlaubt ist und man wird erwischt? Was schätzt du?
300 Euro?
25.
Ach, verrückt.
Und für 25 habe ich gesagt, das ist ein Schnapper.
Ja. Wurde es erwischt?
So, nein.
Ah.
Wir fuhren also durch den Forst- und Waldweg. Wir sind von der Autobahn runter und nach 10 Minuten kommen wir am Ende an. Da sind da an der rechten und linken Seite 2 so dicke Steine. Die kannst du, das war unmöglich, die so. Und 2 Pöhler in der Mitte.
Im Forst- und Waldweg?
Ja, am Ende des Forst- und Waldweges.
Ist bitter gelaufen.
Ja.
Hast den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Das habe ich auch gedacht. Und dann stand da aber so ein VW-Bulli und da lud jemand seinen Hund in den Kofferraum und so. Und dann dachte ich, ja, vielleicht hat der einen Vierkantschlüssel. So. Und hatte er nicht. Und dann drehe ich mich um und dann hatte der Kollege einfach einen von den beiden Pöllern hochgezogen.
Ja, guck.
Der war gar nicht fest. So, und da war ich sehr froh.
Glaube ich.
So lief die letzte Woche. Es war ultra anstrengend, wenig Schlaf, aber es hat sich gelohnt. Und darauf wollte ich hinauskommen. Es hat sich auch die letzte Woche für dich ja gelohnt mit wenig Schlaf. Du warst ja erst beim Spiel in Mönchengladbach. Du
hast aber einen weiten Bogen geschlagen über irgendwelche Wald- und Wiesenwege.
Ja, natürlich. Ein Umweg, wie damals in
Mann, Pforzheim. Mann, das hätte ich nicht kommen sehen. Dass
nein,
du jetzt
das haben ganz viele nicht kommen sehen. Und viele haben schon abgeschaltet an der Stelle.
Das glaube ich allerdings auch, ja.
Was?
Nein. Also ja, ich war in Gladbach und jetzt gegen Atletico, ja.
Eine schöne Kombo hast du dir da ausgedacht.
Ja, finde ich auch.
Ja. Na gut. Wollen wir eigentlich groß über das Spiel in Gladbach reden, außer darüber, dass Karim Adeyemi wahrscheinlich in dem Ding vielen auf den Sack gegangen ist?
Ja, ich glaube, damit ist auch alles schon erzählt. Hm? Pflichtsieg, dumme gelb-rote Karte für Karim Adeyemi. Und klar, wenn das jetzt gestern ins Auge gegangen wäre, weil du irgendwie gemerkt hättest, dass die Kräfte hätten nachgelassen oder man hätte irgendwie womöglich in die Verlängerung gemusst, wäre das womöglich, aber wir sprechen ja hier komplett im hypothetischen Bereich, ins Gewicht gefallen, aber das ist ja nicht passiert, also insofern abhaken.
Gut, dann vergessen wir das Spiel in Gladbach. Es war ein ganz, ganz wichtiger Sieg im Kampf um die Champions League Qualifikation, wobei ich sehe es kommen, die Bundesliga kriegt den fünften Platz. Dazu gibt es auch Hörerfragen, die du natürlich gleich dermaßen präzise beantworten wirst. Ja, da
schau
bin
mal.
Ich sehr gespannt. Ja, es ist nicht ganz so einfach. Wir sprechen über das Spiel gestern.
Ja.
Man geht ins Stadion und hat ein Bauchgefühl. Da habe ich letzte Woche mit Kevin auch schon drüber gesprochen und häufig auch schon. Mit Sicherheit mit dir auch. Bauchgefühl bei dir gestern?
Ich war in der Reporterschalte vor dem Spiel, in unserer Live-Show, hat mich Katja auch gefragt, wie geht's denn aus heute, was sagst du? Und ich habe gesagt 2:1 nach 90, 4:1 nach 120 Minuten. Ich habe also schon mit einer Verlängerung gerechnet, aber auch damit, dass Borussia Dortmund sich durchsetzen wird. Ich kann gut damit leben, dass es nach 90 Minuten entschieden war. Und in der Dramaturgie dieses Spiels war es natürlich, ich glaube, für alle Beteiligten, die dabei waren, aber auch die, die zu Hause waren, ich glaube, da ist auch der Funke durchs TV-Gerät übergesprungen. Es war schon einfach es wird dann immer gerne von einer magischen Nacht gesprochen, aber ich glaube, das kann man tatsächlich auch so sagen, dass da gestern ganz viel entstanden ist.
Hier sehe ich gerade zum Beispiel einen Tweet, seit Malaga hatte ich so ein BVB-Gefühl nicht mehr. War das toll, danke.
Ja, ich glaube, das ist das, was viele so empfunden haben. Ne?
Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Und trendet auch noch jetzt einen Tag danach.
Ich finde es auch so irre irgendwie, dass es dieses Jahr dann wieder in Wembley ist, das Finale. Nehmen wir es mal als gutes Omen.
Schöne Bilder hier auch, die man sieht, wenn man bei Twitter so ein bisschen durchguckt. War fantastisch. Niklas Füllkrug hatte danach gute Laune.
Mhm.
Hier sieht man nochmal den Sabitzer-Jubel, wie er auf die Bande steigt, drüber klettert.
Der hat ja übrigens, um es nochmal ganz kurz durch die Bande, die Brücke zu Gladbach zu schlagen, sich da auch ja schon richtig stark präsentiert und gestern das dann nochmal getoppt. Und aber wir sprechen sicherlich gleich noch über ihn.
Ja, das machen wir, denn ich habe es im Live-Kommentar fürs Radio auch bei seinem Tor gesagt, bis dahin nicht zu sehen. Du hattest ihm bis dahin welche Note gegeben?
Sein Tor war das vierte, richtig?
Nee, das dritte, das 3-2.
Nee, das 3-2 war von Füllkrug.
Ja, sag ich doch. Habe ich Sabitzer gesagt?
Ja.
Um Gottes Willen, ich meinte Füllkrug.
Okay, weil ich habe jetzt von Sabitzer gesprochen.
Nee, ich meinte
Füllkrug. Weil den fand ich, der hat ja vorher schon die zwei Tore vorbereitet.
Sabitzer hat ein überragendes Spiel.
Genau, und das dachte ich, fand ich in Gladbach schon richtig stark. Haben wir da ein extra Stück zu ihm gemacht, haben wir uns gestern schon gesagt, boah, Wahnsinn, eigentlich müssten wir nochmal ein Stück jetzt machen. Füllkrug, ja, fand ich auch, haben wir eben intern hier auch schon mal ein bisschen drüber diskutiert. Ich habe ihn erst so kritisch gesehen wie in den letzten Wochen, wo er ja nicht so oft richtig eingebunden war. Es wird ja, oder er argumentiert auch oft damit, durchaus natürlich zu Recht, dass er lässt sich halt tief fallen, er hat ein bisschen eine andere Rolle eben, zieht Innenverteidiger auf sich, macht damit die Räume frei, verschafft den Mitspielern Zeit nachzurücken. Ja, aber oft fehlt er dann eben in den gefährlichen Räumen. Aber gestern, muss man sagen, war er eben beim 3:2 zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Der Kopfball genau ins Eck, hat wunderbar gepasst. Ich glaube, er hatte ja durchaus auch schon bessere Phasen als die letzten Wochen beim BVB. Er hat seine Durchstrecke beendet. Ich glaube, das war ganz, ganz wichtig für ihn persönlich. Auch wenn alle bei Borussia Dortmund das im Nachhinein hat Sebastian Kehl, meine ich, es waren gestern, wie gesagt, viele Stimmen, auch gesagt, wie wichtig das eben ist, dass er jetzt wieder so ein Tor erzielt hat, diese Durchstrecke beendet hat. Davor hat man das ja nicht bewusst nicht so hochhängen wollen, aber ist ja klar, wenn irgendwie 10 Spiele nicht getroffen oder 9 Spiele nicht getroffen hast, dass das dann ein Thema ist. Und er hat ja nicht nur nicht getroffen, sondern war eben auch kaum eingebunden ins Spiel. Aber gestern war er zum richtigen Moment da und auch das passt, glaube ich, gut ins Bild, dass er dann diesen wichtigen Treffer erzielt hat.
Hattest du jetzt die Frage beantwortet, welche Note er hatte bis zum Tor?
Da habe ich ihn eher bei einer 4,5 gesehen. Nee,
bei welcher Note hattest du ihn gesehen? Sag's, komm. Er war nicht da.
Er war erst bei einer 5 und dann haben wir ihn... Ja, aber er hat unheimlich viel gearbeitet und am Ende... Ja,
ich arbeite auch unheimlich viel, aber manchmal bringe ich die Leistung
nicht. Ich finde das Thema Noten, da können wir wahrscheinlich einen ganzen eigenen Podcast drüber machen, nur um einmal ganz kurz einen Exkurs zu geben, weil das bei uns auch intern immer wieder Thema ist. Ich finde das unfassbar komplex, das Thema, weil du musst total viele Parameter berücksichtigen und ich finde immer auch schwierig und das differenziert auch, weicht auch immer ein bisschen voneinander ab, betrachte ich nur die individuelle Leistung, betrachte ich auch, welchen Impact er hat, betrachte ich, also erstmal, wenn Borussia Dortmund gewinnt, sind die Noten per se einen Tacken besser. An sich ist das ja paradox. Und genauso, ich kann eine gute Leistung bringen, aber die Mannschaft verliert und dann kriege ich trotzdem eine halbe Note, Note Abzug. Eigentlich Quatsch.
Also wenn einer einen Hattrick macht und die Mannschaft verliert 3-4, muss der eigentlich eine 1 kriegen. Kann er nicht nur eine 2 kriegen, weil die Mannschaft verloren hat.
Und dann hast du jetzt noch so gestern diese besondere Konstellation und so, es fließen halt immer wieder richtig viele Faktoren ein auch. Ich habe gestern gedacht, so, welche Note gibst du verlässlich Schlotterbeck und Hummels? Beide unheimlich viel gearbeitet, hatten aber auch beide Szenen drin, wo du denkst, der böse Stellungsfehler von Schlotterbeck gegen Korea, knapp eine Stunde und so. Boah. So, in anderen Spielen hättest du vielleicht schlechter bewertet. Gestern gab es für beide eine 2,5, meine ich am Ende. Habe ich gegeben. Also,
Hummels und Schlotterbeck?
Hättest du die besser gesehen?
Also Hummels hatte in der ersten Hälfte so einen Bock drin, wo er Glück hat, dass Atleti den gar nicht, also dass die gar nicht in Ballbesitz kam. Richtig. Das war schon quasi im Strafraum mehr oder weniger, ne? Wo er total blind rüber spielt. So, das war ein dicker Bock. Und das Eigentor.
Ja, das Eigentor ist halt natürlich total unglücklich.
Ja, aber es war ein Eigentor.
Ja, natürlich, deswegen habe ich am Ende eine 2,5. Ansonsten war er ja super präsent. Er guckte den Außenrisspass an vorm Tor. Er war natürlich präsent. Er hat super antizipiert die Bälle. Er hat die Spieleröffnung übernommen. Also das waren super viele positive Aspekte. Und das musst du dann immer gegeneinander aufwiegen. Alles in super viel Zeitdruck und das gießt du dann in eine Note. Manchmal am nächsten Morgen oder auch schon eine Stunde später denkst du, mit bisschen mehr Ruhe hätte ich vielleicht eine halbe Note anders oder eine ganze sogar. Ist immer eine schwierige Gemengelage, finde ich. Aber wir versuchen es schon immer möglichst gewissenhaft alles zu machen.
Ja, vielleicht geht es auch mit der Qualität natürlich, die die gegnerische Offensive hat mit einem Griezmann und solchen Leuten, ne? Und Rodrigo de Paul, dann ist vielleicht insgesamt betrachtet eine 2,5 für Hummels in Ordnung, weil wie gesagt, dieser tolle Pass da vor dem einen Treffer und sehr präsent gewesen, viel beteiligt gewesen, was die Spieleröffnung insgesamt angeht und auch ja, das Eigentor ist so ein halber Fehler, sag ich mal, da ist einfach die Idee, ich will den Ball retten, ich glaube Kobel dahinter hätte den dann gehabt.
Ich glaube einfach, entschuldige, wenn ich dir jetzt sage, ich würde es nicht als Fehler, also er versucht die Situation zu entschärfen, er springt ihm dusselig ab.
Ja.
Aber klar müssen wir das trotzdem mitbewerten.
Ja, das ist halt, das war ein dicker Bock, wo nichts passiert ist. Das bleibt aber ein dicker Bock, egal ob der Gegner ein Tor geschossen hat oder nicht. Dann bleibt es ein dicker Bock. So,
deswegen war ich am Ende bei einer 2,5, obwohl die Leistung an sich
generell besser war als eine 2,5. Ja, klar. Bei Schlotterbeck ähnlich, hast du schon recht. Ja, ich will das jetzt auch nicht zu schlecht reden, was Niklas Füllkrug gemacht hat. Ich fand halt nur, und deswegen habe ich das gestern im Live-Kommentar fürs Radio auch so gesagt, dass er bis zu dem Tor wenig zum Spiel beigetragen hat. Also wirklich sehr wenig. Du hast jetzt eben auch von Räumen schaffen gesprochen oder so.
Er ist schon als Zielspieler, wir haben eben hier nochmal mit dem Kollegen Kevin Kiska, der da jetzt steht, drüber gesprochen.
Und
eine Cola ohne Kalorien. Der ihn explizit gelobt hat. Und klar, Niklas Füllkrug arbeitet immer unheimlich viel für die Mannschaft. Die Frage ist immer, wie viel kommt dabei herum?
So, jetzt pass auf, wenn du ganz viele tolle Artikel schreibst, ne, aber die klickt keiner.
Ja.
Hast du auch alles für die Mannschaft getan?
Also ich glaube, also nochmal, vom Einsatz her ist das
nein, da wäre ich irgendwie tadellos. Ich fand aber, es gab auch viele, es war ja gestern ein Spiel auch mit vielen langen Bällen tatsächlich.
Ja.
So, Und ich kann mich an wenige erinnern. Es ist dann hinten raus besser geworden tatsächlich. Aber nicht so wegen des Shows. Aber die er nicht festgemacht hat oder verarbeiten konnte oder die er verlängern konnte und so. Und er hätte ja auch nicht gespielt von Anfang an. Ich glaube, da sind wir uns einig, wenn Sebastian Allaire fit gewesen wäre. Dann hätte Allaire gespielt.
Ja gut, die Diskussion ist jetzt natürlich müßig.
Aber das sagt ja ein bisschen was auch über die Form von Niklas Füllkrug aus, der ein Zielspieler ist. Mhm. Ja, für den Abschluss, das hat er bei diesem 3:2 wirklich phänomenal gut gemacht. Bei der Chance, die er hinterher hatte, nicht ganz so präzise abgeschlossen. Allerdings spürte er bereits den Atem von Arne Friedrich im Rücken.
Arne!
Nein, wir machen es jetzt nicht nach. Aber so, da finde ich, hat er natürlich generell der Mannschaft extrem geholfen, weil mir wurde gestern das Wort Momentum so ein bisschen verboten. Der emotionale Schwung bei Borussia Dortmund war weg nach dem Ausgleich und kam dadurch aber sofort wieder.
Absolut. Du hast das komplette Stadion aufgeweckt wieder.
Also
dich selber auch daran erinnert, dass hier was geht.
Das Interessante ist, um das mal kurz zu erklären, da wir da zu zweit sitzen, wenn wir das Spiel kommentieren, Olli Müller und ich. Wenn man selber kommentiert, hört man auch noch die Atmo, weil man ja selber dann drauf ist und sein Mikro einschaltet. Wenn der andere kommentiert, hört man nur quasi, nur in Anführungsstrichen, den anderen und ein klein wenig Atmo. Ich habe dann immer den Kopfhörer so halb abgenommen. Wenn du aber selber kommentierst, hast du das Gefühl, die reißen das Stadion ab. Es ist unfassbar. Es ist nochmal was anderes, als wenn man nur zuhört. Oder wenn man auf der Pressetribüne sitzt, auf der Pressetribüne ist da auch, dadurch, dass direkt dahinter der Oberrang kommt, ist es nicht so laut, als wenn du 10 Reihen weiter vorne sitzen würdest oder auf der Süd stehst.
Okay, aber du hast ja natürlich, also wir sitzen ja tatsächlich in der ersten Reihe von dieser Pressetribüne und wir haben direkt das Publikum vor uns. Und wir haben, das merkst du schon immer auch, weil die auch aufspringen und da ist dann schon auch in so einem Spiel wie gestern richtig Bewegung drin.
Ja. Ja, war.
Es war schon.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Ja. Wir bleiben bei Niklas Füllkrug, der so ein bisschen unser Thema der Woche geworden ist jetzt gerade, so verkappt, bevor wir dann gleich nochmal...
Ich würde den Sabitzer vielleicht dann nochmal in diese Ecke auch manövrieren wollen.
Ja, okay, pass auf, dann haben wir jetzt Niklas Füllkrug abgefrühstückt, ja, und diese thematische, Achtung, Lücke gefüllt. Ja,
darauf nehme ich mal eben Schluck Wasser.
Ja, da brauchst du vielleicht zwei oder noch einen Schnaps hinterher, ich weiß es nicht. Ich habe mir bei dieser Überleitung von Gerhard Delling einiges abgeschaut.
Nichts dabei gedacht.
Nichts dabei gedacht, genau. Nein, also Marcel Sabitzer schon in Gladbach sehr, sehr gut seit seiner Rückkehr nach der Sperre. Wirklich in einer sehr, sehr guten Verfassung. Und manchmal brauchen halt die Spieler, die neu zu einem Verein kommen, ein bisschen länger Anlaufzeit. Wobei ich ihn, wenn er denn gespielt hat, auch schon in der Hinrunde nicht so sonderlich schlecht fand. Weil seine Laufwege und seine Spielintelligenz fand ich immer schon sehr, sehr gut. Exemplarisch fand ich jetzt gestern den Laufweg vor dem 3:2, was er dann auch mit dem falschen Fuß vorbereitet hat. Er hat das Tor zum 4:2 mit dem falschen Fuß geschossen, weil eigentlich ist er Rechtsfuß. Also der Laufweg, wo Brandt dann diesen tiefen Pass spielt und wo er dann aber auch sofort die Flanke reingibt und nicht nochmal verzögert und der Gegenspieler dann wahrscheinlich da ist und er wieder hinten rum hätte spielen müssen.
Das war schon technisch anspruchsvoll.
Ja, ja. Er hat sensationell gespielt. Mhm. 1,0. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob man ein besseres Spiel machen kann als gestern, Marcel Sabitzer.
Ich fand es wirklich richtig gut. Den Laufweg zum Beispiel, auch da nochmal kurzer Rückblick nach Gladbach, auch da vor dem Tor und dem langen Ball von Schlotterbeck hat er auch einen super Laufweg hingelegt und den Ball dann, der ist nochmal so aufgesprungen, sehr gut verarbeitet. Also ich würde nicht ganz mitgehen, weil du gesagt hast, schon in der Hinrunde du hast es phasenweise aufblitzen sehen, aus meiner Sicht.
Ja, das meinte ich eigentlich.
Aber ich habe eben nach dem Gladbach-Spiel nochmal einen Text über ihn geschrieben und guckt mir dann auch immer so ein bisschen an, was haben wir eigentlich bisher veröffentlicht und lese mir auch nochmal quer und so und guck, was andere so geschrieben haben. Und ich weiß noch, im Februar haben wir noch ein Pro und Contra gemacht, ob er eigentlich die erhoffte Verstärkung ist. Und da konnte man, wenn man dem einen Kollegen gefolgt ist, durchaus zur Erkenntnis gelangen, nein, das ist er noch nicht. Aber er hat eben in den letzten Wochen einen entscheidenden Schritt gemacht und hat jetzt diesen Einfluss. Und wie du es gerade schon gesagt hast, vielleicht braucht man dann nochmal ein paar Wochen, ein paar Monate länger. Fußball ist ein unfassbar schnelllebiges Geschäft. Wir bewerten nach 90 Minuten, wir bewerten jede Woche. Jede Woche. Und wenn wir könnten, würden wir wahrscheinlich auch jede Trainingsleistung bewerten. Und vielleicht, oder ganz sicher, wird das auch nicht immer allen gerecht. Und wir reden über Entwicklung, die jetzt Gott sei Dank bei ihm vorhanden ist. Und es gab ja durchaus berechtigte Zweifel. So, bringt das wirklich, ist das wirklich die erhoffte Verstärkung? Bei Menu hat er sich nicht richtig durchgesetzt. Bei Bayern hat er da wirklich den Einfluss gehabt. Bei Leipzig war er gut. Ist das wirklich so einer, so ein Leader, so einer, der diesen Impact geben kann? Und jetzt sieht man eben in den letzten Wochen, er kann es. Er kann es, was, da, was er verkörpert. Er in dieser etwas offensiveren Rolle auf der Halbposition, auf der Achter, rechts an der Seite von Brandt, glaube ich, ist er auch gut aufgehoben. Man ist ja immer die Frage, diesen Part als Verbindungsspieler hat er nicht immer so gut ausgefüllt. Das funktioniert jetzt auch wesentlich besser. Er ist natürlich nochmal insgesamt ein bisschen offensiveren Räumen unterwegs, technisch super stark. Ich glaube, es tut ihm auch gut, dass er eben auch was die Abschlussqualität Qualitäten angeht, da jetzt nochmal einen Sprung gemacht hat. Er hat ja in den ersten Jahren in Leipzig durchaus auch schon mal 8 Saisontore gemacht und ich weiß nicht, 5, 6 vorbereitet. Also der Scorerwert war auf jeden Fall zweistellig und jetzt geht er auf jeden Fall in die Richtung. Ich meine, wenn man sich das gestern anguckt, wie viel wichtige Bälle der gespielt hat, der nicht nur die beiden Tore vorbereitet, sondern eben, er sieht die Lücken, er sieht die Räume, er kann das Spiel beschleunigen, er kann den Rhythmus wechseln, er ist aber auch physisch genau da, er sorgt für die Balleroberung im Zentrum, ganz wichtiges Mittel gestern, im Hinspiel ja auch, wo man gerade im Zentrum sehr, sehr viel Probleme hatte, also gegen so ein aggressives Atletico, total wichtiges Stilmittel und diese physische Präsenz dann auch auszustrahlen. Er verkörpert ganz, ganz viel von dem, weshalb wofür man ihn geholt hat. Und ja, er ist jetzt vielleicht wirklich der Königstransfer des letzten Sommers mit einem Dreivierteljahr Anlauf. Aber jetzt zeigt das. Und jetzt ist natürlich die entscheidende Phase, wenn wir noch dran denken. Leverkusen kommt noch, Leipzig kommt noch in der Bundesliga und die anderen Spiele, wo es auch 3 Punkte abzustauben gibt und eben das Champions-League-Halbfinale gegen Paris. Wichtige Phase, dass er jetzt komplett auf dem Peak zu sein scheint.
Möchte den Bogen nochmal spannen von ihm weg, rüber zum Spiel nochmal von gestern, weil wir ja jetzt primär auch darüber gesprochen haben, dass er halt gestern so überragend war. Er war gegen Gladbach schon sehr, sehr gut und er strahlt eine gewisse Form von Sicherheit und Ruhe aus für diese Mannschaft. Das finde ich ganz gut. Er hat eine ganz andere Souveränität am Ball als beispielsweise Emre Can. Bei dem mache ich mir immer Sorgen, ja, wenn er den Ball hat.
Dass ich ihn gestern auch nicht schlecht fand?
Nein, war gestern nicht schlecht, auf gar keinen Fall. Aber bei Sabitz habe ich ein ganz anderes Gefühl. Das ist so, wenn der den Ball hat am Mittelkreis, dann habe ich nicht den Eindruck, da kommt jetzt gleich irgendwie ein blöder Ballverlust. Das habe ich nicht bei Sabitzer. Bei Emre Can, wenn der da meint, er geht irgendwie mal ins Dribbling oder so, dann habe ich immer so ein bisschen die Befürchtung, ach, um Gottes Willen. Marcel Sabitzer hat gestern, ich möchte das an der Stelle nochmal betonen, eigentlich ein Spiel vom anderen Stern gemacht. Das war herausragend gut, wie der gespielt hat. In allen Bereichen des Spiels.
Ich fand übrigens auch, dass er sehr, sehr gut mit Julian Brandt harmoniert hat und auch beide haben gut voneinander profitiert und ja, beide sehr spielintelligente Spieler, technisch versiert. Und ich fand es schon echt gut, wie die Bälle verlagert haben und ja, sich auch gegenseitig gut ergänzt haben, immer wieder in gute Situationen gebracht haben. Auch Brandt hat mir gestern richtig gut gefallen.
War eine tolle Leistung des Mittelfelds insgesamt. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall so sagen.
Also wie gesagt, auch Emre Can fand ich gestern echt stabil.
Ja.
Um das einmal aufzugreifen, was du gesagt hast, ist ja kein neues Thema, wenn er ins Dribbling geht, aber er hat sich gestern wirklich auf das Wesentliche konzentriert. Keine Spirenzchen gemacht und dann ist er ja auch gut. Und das 4. Tor hat er ja auch mit seinem langen Ball, glaube ich, vorbereitet. Ne?
Es ist so, dass aus meiner Sicht zumindest er, ja, also was soll ich sagen? Es war einfach insgesamt eine tolle Leistung der Mannschaft. Das ging ja schon gut los, ordentlich Druck gemacht auch, ja, es war so eine elektrische Atmosphäre, sag ich mal. Es hat so ein bisschen geknistert auch, direkt von Anfang an, als die Mannschaften rausgekommen sind, ja. So, da kann Sabitzer sofort das Tor machen. Wenn er den direkt nimmt, glaube ich, ist der auf jeden Fall links unten drin. Bräuchte er gar nicht annehmen. Aber als Morata alleine aufs Tor zu.
Hör mir auf, wenn er den gemacht hätte, der wäre ja wahrscheinlich alles komplett anders gelaufen. Aber das ist ja das Schöne im Fußball.
Also, so ein Stürmer, ich habe dann zu Olli Müller gesagt, der Morata vor 10 Jahren hätte den eiskalt gemacht. Hat ja auch in den letzten Wochen jetzt nicht herausragend gut gespielt. So ein bisschen der Niklas Füllkrug von Atleti. Ja, also so meine ich gar nicht negativ. Die haben ja beide ihre Qualitäten. Morata hat aber schon bei absoluten Spitzenvereinen gespielt und auch zig Titel gewonnen. Also das ist nicht irgendein Spieler in den letzten 15 Jahren im Weltfußball auf der Position. Ja, hat den daneben geschossen und dann gehst du 2-0 in Führung. Die ganze Zeit hatte ich übrigens den Eindruck, die sind dem 3-0 extrem nah. Mhm. So, 2-0 zur Pause und dann kommen die raus, 2 Wechsel bei Atleti und...
3 sogar.
3, Entschuldigung. Mhm. Du hast das Gefühl, dass der BVB, also irgendjemand hat dem BVB den Stecker gezogen.
Keine ich glaube einfach, Atletico war wirklich unfassbar grell. Ne? Ist dann ja... Ja, Simeone hat da schon... Die richtigen Wechsel, glaube ich, auch vorgenommen. Korea hat ja wirklich auch richtig stark gespielt, hat echt für Unruhe gesorgt. Riquelme ist, glaube ich, auch noch gekommen. Den fand ich auch gut. Ich weiß jetzt nicht, der dritte war Barrios, oder?
Ja.
Ja. Ja, und der hat ja schon seine Mannschaft auch nochmal weiter nach vorne dann postiert. Und ich glaube, das ist dem BVB dann nicht so gut bekommen. Ja, da wurde es in der Tat nochmal richtig brenzlig. Dann hat man schon gedacht, ach du Scheiße, ey. Das bittere Ding von Hummels. Da denkst du noch, okay, und dann, oh, das zweite.
Und die Situation war dann ja aber so... Das 3-2 Führungstor war eine Situation, wo Atleti eher hochstand. So, und jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, wenn sich der Gegner dann zu sehr zurückzieht. Weil ich meine, Atleti hatte ja ein 3-2, also eine 2-3 Niederlage noch für eine Verlängerung gereicht. So ist es ja nicht. Aber eigentlich können sie verteidigen. Mhm. Aber wenn du es über beide Spiele betrachtest, war ich defensiv von Atleti schon arg enttäuscht.
Es ist nicht mehr das Atletico Madrid, das es vor ein paar Jahren noch war. Das lässt sich, glaube ich, festhalten.
Das ist interessant.
Ja.
Finde ich sehr interessant.
Ich glaube, Dortmund hat ja zum Beispiel auch bewusst Axel Witzel schon auch ein Stück weit als Schwachstelle auserkoren vom Tempo her. Ein bisschen auch auf die Seite. Sind sie ja gerade in der ersten Halbzeit auch gegangen. Ja. Es ist nicht mehr die Mann. Atletico Madrid hat jahrelang absolut am eigenen Limit gespielt. Und ich glaube, da kommen sie jetzt nur noch sporadisch hin. Sieht man ja auch in der Meisterschaft.
Ja, wobei, ich sag mal...
Es ist immer noch eine tolle Mannschaft. Ja, ne? Wir müssen da gar nicht, wollen jetzt nicht bashen oder kleinreden, aber den absoluten Peak, glaube ich, erreichen sie in der Form erstmal nicht mehr.
Nee, das glaube ich auch. Da würde ich dir zustimmen an der Stelle. Ich finde aber auch insgesamt, dass sie... Also sie haben schon noch gute individuelle Qualität. Ich fand Samuel Lino, das hat man schon gemerkt, dass der im Rückspiel gefehlt hat.
Ja, den fand ich mir auch unheimlich stark, ja.
Azpilicueta auf der linken Seite spielen lassen, hat den dann zur Pause zurückgezogen. Correa, als er reinkam, fand ich richtig, richtig gut. Griezmann ist generell, also ist schon ein geiler Spieler.
Begnadet, ja.
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Also, und der hatte noch einige Situationen, ja, wo er, ich will nicht sagen Pech hatte, aber wo er vielleicht nicht die richtige Lösung gefunden hat, wo du aber immer den Eindruck hattest, boah, der braucht nur eine Millisekunde und dann haben die eine klare Torchance.
Das ist die individuelle Qualität, die dann in ihm steckt, ja.
Ja, und deswegen hatte ich auch nach dem 4-2 immer noch das Gefühl, ja, in einer Szene kann auch was passieren. Und dann fand ich es interessant, dass Atleti eigentlich in den letzten 10 Minuten gefühlt gar keine Torchance mehr hatte.
Ich glaube, da war aber auch Atletico wirklich der Stecker gezogen. Ich glaube, da hattest du, also durch das 3-2 und das 4-2...
71., 74., oder?
Ich weiß nicht, auf jeden Fall gingen die ja relativ schnell hintereinander weg. Ich glaube, das war wirklich der Genickbruch. Davon haben die sich nicht mehr erholt. Du hast das Stadion ja wirklich nochmal komplett zurückgeholt. Wie laut es dann einfach war, diese ganze Wucht und dieser Glauben, den der BVB dann auch wieder verkörpert hat. Irgendwie so, wir können das und wir haben hier, das wurde ja im Vorfeld immer thematisiert, so mit den eigenen Fans im Rücken, mit der Energie so, und dann hast du es wirklich nochmal richtig gespürt. Und auch diese Selbstvergewisserung, ja, das lassen wir uns heute nicht mehr nehmen. Ich glaube, das hat Atletico dann auch einfach zu spüren bekommen. Im Endeffekt aber, wenn man sich wirklich mal beide Spiele anguckt, 5-4, 2 absolut packende Schlagabtausche mit großen Wellenbewegungen innerhalb der 90 Minuten, wo das eine Team überlegen ist, dann wieder das andere eine gute Phase hat. so wünscht man sich doch zwei Viertelfinals. Also ich meine, erinnern wir uns mal zurück, natürlich. Es gab auch schon genug Spiele, wo dann 0-0 im Hinspiel und 1-0 im Rückspiel. Boah, grauselig. Aber das willst du doch sehen an solchen Abenden.
Es war eine Abnutzung. Jetzt muss ich nochmal kurz zurückspulen. Es war eine Abnutzungsschlacht.
Ja, und es hat einfach auch Spaß gemacht,
ja,
oder?
Ja, natürlich.
Also wirklich, da ist doch keiner enttäuscht nach Hause gegangen. Und selbst als Atletico-Fan musst du doch sagen, ey, boah, wir sind nochmal zurückgekommen gegen diese Mannschaft. Und ja, sie haben es natürlich im Hinspiel verbaselt, das dritte und das vierte Tor zu machen. Dann wäre es
wahrscheinlich. Obwohl sie nicht in der Schweiz gespielt haben.
Auch das. Aber ja.
Heute ist die Form, also die verbale Form von Cedric und mir auf einem ähnlichen Niveau wie die Leistung von Marcel Sabitzer gestern. Kann man das so sagen?
Ja. Das sagst du jetzt.
Kevin Kiska in der Regie und Daniel Berger, die uns zuhören.
Lächeln
wir ja, die zuhören. Sie lächeln die geben uns auch eine glatte 1,0 heute. Ja.
Dir ist es, wir haben noch drei Finger dazugezählt.
Ich bringe Kevin
schön, gleich noch was selber zu essen. Deine Schulter schon Verschleißerscheinung, weil du dir so oft selber...
Oh, da muss ich an der Stelle muss ich Waldemar grüßen. Ich ging gestern ja an einer Stelle ins Stadion, wo ich sonst nicht ins Stadion gehe, denn normalerweise gehe ich... Nordwest ins Stadion, um von dort Richtung Südtribüne zu gehen. Gestern ging ich bei Nordost rein, weil da ist Medieneingang. Und auf dem Weg dahin spricht mich Waldemar an, der seit einiger Zeit, ich hoffe natürlich schon immer, diesen Podcast hört, jede Woche. Und der hat mich angesprochen, der war da mit einem Kumpel, dessen Name mir gar nicht gesagt wurde, glaube ich. Ansonsten sollte es der Fall gewesen sein, entschuldige ich mich an der Stelle natürlich. Haben wir kurz geplaudert, war sehr nett. Er hat gesagt, er schickt Hörerfragen, aber ich würde nicht jedes Mal reagieren. Ich kann nur sagen, mittlerweile, es tut mir leid, ich möchte mich an der Stelle dafür entschuldigen. Es schreiben bei Instagram so viele Leute Nachrichten. Erstmal freut mich das sehr, weil es alles immer sehr, sehr freundlich ist. Das finde ich nicht selbstverständlich. Mhm. Weil wenn du ein öffentliches Format moderierst, dann kann der ein oder andere auch sagen, ja, was soll das denn? Das gefällt mir überhaupt nicht. Wenn es ihnen natürlich nicht gefallen würde, würden sie wahrscheinlich nicht regelmäßig reinhören und sich mit Fragen beteiligen. Aber ich möchte mich an der Stelle nochmal sehr herzlich dafür bedanken, dass ihr regelmäßig mit dabei seid und dass ihr diesem Format seit vielen Jahren die Treue haltet. Ich finde das immer toll, wenn die Leute einen auch ansprechen, wenn man ein bisschen quatschen kann. Und ich mache das auch sehr, sehr gerne, weil das wiederum finde ich selbstverständlich. Ja, wenn die Leute einen irgendwie ansprechen und erkennen und dann ein bisschen kurz über einen Podcast quatschen oder über den BVB. Das macht man doch sehr, sehr gerne. Und ja, könnt ihr in Zukunft gerne weiter tun. Vielleicht, Waldemar, finde ich gleich eine Frage von dir, die du uns hast zukommen lassen bei Instagram.
Wenn sie von Waldemar gestellt wurde, lässt sich es vielleicht ermitteln.
Ja. Jetzt werde ich es erkennen. Ich weiß ja nun mal, wie er heißt. Das wusste ich vorher auch. Ich wusste nur nicht, wie er aussieht und ich hatte ihn noch nie gesehen. Aber wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen. Herzlichen Dank, dass ihr euch so rege beteiligt und direkt der Hinweis, folgt diesem Kollegen hier, Cedric Gebhardt, auf den sozialen Kanälen. Wie heißt du nochmal bei Instagram?
@Gebhardt. Bei Instagram?
Ja.
Cedric Gebhardt unterstrich.
Und bei Instagram @GebhardtCedric, so denn für das andere
hat er kein Geld mehr.
Aber bei Twitter. Ich heiße einfach überall Etzascher Staat. So einfach ist das.
Ich sagte es ja schon mal hier. Das ist schon
ein Name, Cedric den sonst keiner trägt, da ist das relativ simpel.
Tja.
Ja?
Mhm.
Wollen wir schon auf die Hörerfragen zu sprechen kommen? Oder wollen wir einmal noch mal kurz drüber sprechen, wie überragend geil das gestern im Stadion war?
Ich glaube, die Hörerfragen gehen auch in die Richtung. Die erste Halbzeit ist fast um. Von daher sollten wir
übergehen. Nachspielzeit.
Ja.
Ich hatte ein Foto gepostet, Nachspielende, vom Fahnenmeer auf der Süd. Es ist einfach genial.
Das war schon schön, ja.
Ja, es hat unfassbar Bock gemacht. Das muss man echt sagen. Ja, war sensationell. So, die Hörerfragen gehen in die Richtung. Dann schreibe ich erstmal auf, dass wir jetzt Hörerfragen beantworten. Mhm. Es gehen auch viele in die Richtung Edin Terzic. Die können wir nur einmal beantworten, ne?
Ja, gut, können wir ja ein bisschen subsumieren.
Ja, genau. Wir können auch in die Tiefe gehen.
Auch das?
Eine Tiefenanalyse. So, gucken wir mal. Und zwar... Einige Fragen habe ich ja schon einfach beantwortet, kurz und knapp. Moin, hätte man aus finanzieller Sicht durch den Einzug ins Halbfinale ein mögliches Verpassen der Champions League in der nächsten Saison ausgeglichen, in Anführungsstrichen? Nein.
Nein, das habe ich auch extra nochmal nachgeguckt. Startgeld garantiert 15,64 Millionen für die Gruppenphase. Aber
ja gut, man würde ja auch den einen oder anderen Sieg holen.
Genau, das ist der Punkt. Ne? Du kriegst für den Sieg nochmal 2,8 Millionen und für ein Unentschieden immerhin 900.000. Plus die Ticketverkäufe und alles, was so da dran hängt.
Du kannst ja auch in der Europa League die Tickets verkaufen.
Ja, die sind dann schon wieder ein paar Euro. Es summiert sich auf jeden Fall auf. Hör doch auf, jetzt hier mich hier so von der Seite.
Ja, Entschuldigung. Weißt du, warum ich überhaupt keinen Bock hätte, wenn die nächste Saison immer sonntags spielen müssen? Das würde mich echt...
Das wäre, ja.
Ich hasse Sonntagsspiele. Freitagsabend ist für mich in Ordnung. Das wird nicht passieren. Die Ruhrnachrichten haben es exklusiv. Borussia Dortmund spielt in der nächsten Saison in der Champions League. Ihr habt es gerade gehört. Cedric Gebhardt.
Ja.
Ist das ein Versprechen oder was ist das? Oder hast du dich versprochen?
Nein. Ich glaube, das ist ein Bauchgefühl, aber ein... Ich glaube einfach, dass das gestern ganz viel mit der Mannschaft gemacht hat oder macht, dass das einfach eine Form von Selbstverständnis weckt, Kräfte freisetzt. Wir haben über Marcel Sabitzer gesprochen, der immer besser wird von Woche zu Woche gefühlt. Julian Brandt ist aus seinem Tief zurück. Niklas Füllkrug kehrt hoffentlich zu seiner guten Form der ersten Monate zurück. Es passiert gerade viel mit der Mannschaft. Und ich glaube und hoffe, dass das den Schwung auch nochmal gibt, um in der Bundesliga die Pflichtaufgaben zu erfüllen.
Ich war gerade gedanklich beim Elfmeterschießen im Finale.
Ja, so weit sollte es vielleicht noch nicht gehen.
War gerade völlig abwesend. Was hast du gesagt?
Ich sag's nicht nochmal.
Nein, ist in Ordnung. Man muss ja ein bisschen träumen dürfen. Ne? Vielleicht jetzt nicht während der Aufzeichnung.
Ja.
Ist okay. War einfach schön gewesen gestern. Edin Terzic wird thematisiert, das habe ich ja eben schon ein bisschen angedeutet. Respekt an Edin Terzic, der unter allen Widrigkeiten seit dem 27. Mai eine absolute Malocher- und Gewinnermentalität bewiesen und diese auch Teilen der Mannschaft erfolgreich vermittelt hat. Geht ihr da mit diesem Zitat? Also ist ein Zitat.
Ich weiß jetzt nicht, wer das Zitat gebracht hat und wo es gefallen ist. Wie gesagt, ich habe bei Prime hinterher nichts gesehen, weil ich in der Mixed war. Und da hat man auch nicht alles verstanden, was immer alle von sich gegeben haben, weil es einfach so unfassbar laut war und so viele Kollegen da waren. Eine unfassbar, wie war das jetzt? Gewinnermentalität und Malocher. Ja gut, dass bei Borussia Dortmund Fußball gearbeitet werden soll und dass einen hohen Stellenwert besitzt, ist glaube ich nichts Neues. Gab es auch schon vor Edin Terzic. Ja, wir kommen ja nicht umhin zu sagen, so schön es gestern war, es täuscht natürlich trotzdem nicht über die enttäuschenden Auftritte in der Bundesliga, über viele enttäuschende Auftritte in der Bundesliga hinweg. Und genau vor diesem Paradoxon stehen ja jetzt alle bei Borussia Dortmund einzuordnen. Stand jetzt, wo stehst du in dieser Saison? Du stehst im Champions League Halbfinale zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte, zum ersten Mal seit 11 Jahren, was eine absolute Top-Leistung ist. Du hast in der Champions League in fast allen Spielen, wenn wir vielleicht mal Paris ausklammern, überzeugende Leistung gebracht und die erste halbe Stunde gegen Atletico ausklammern. Aber in der Bundesliga hast du eben oft im Kerngeschäft dann doch enttäuscht. Ja, und wir haben ganz oft schon über spielerische Entwicklung geredet, die über weite Strecken der Saison nicht erkennbar war.
Es war doch das beste spielerische... Nee, das ist grammatikalisch auf jeden Fall falsch. Das war doch die beste spielerische Vorstellung der Saison gestern. Kannst du dich an ein Spiel erinnern, was besser war als gestern? Oder werde ich geblendet Milan? Einfach von einem
ich muss ich mal eben gucken.
Emotionen, aber ich kann
das war schon spielen. Richtig gut, es war schon outstanding für welches diese Saison. Nochmal? Ich überlege gerade, ob es gegen Milan war, es auch sehr reif, oder?
Ja, aber es war 0-0, weißt du? Also.
Ja. Ja, gegen Bayern war es auch gut, wo Bayern.
Oder meinst du Milan auswärts?
Schlecht auch. Ich meine Milan auswärts.
Ja, 3-1 gewonnen. Ne? Ja, das war auch gut, ja.
Es war auf jeden Fall eine der besten Leistungen der Saison, aber wir kommen ja nicht umhin, diese zwei Gesichter, die wir ja schon x-mal thematisiert haben und wahrscheinlich auch noch öfter thematisieren werden, zu bewerten und die irgendwie in Einklang zu bringen. Dieses Bundesliga-Gesicht und dieses Champions-League-Gesicht, die kriegst du nach wie vor nicht richtig überein und das ist einfach ein Dilemma. Ja, wie war die Frage?
Nächste Frage. Ich bin völlig durch, Cedric.
Ja, ich merke das. Ich auch.
Ich muss gleich auf jeden Fall was essen.
Du hier deine Apfelschörchen trägt.
Ja, ich habe schon, das Wasser habe ich schon leer. Ich trinke viel zu wenig, aber heute. Ich nenne ihn jetzt Simon. Eigentlich heißt er wahrscheinlich Simon, aber ich nenne ihn aus Gründen Simon. Du wirst es gleich merken. Da ich gerade auf einer Reise durch Großbritannien bin, schaute ich das Hinspiel in einer Sportsbar in Belfast und das Rückspiel in einem schottischen Pub. Bei beiden Spielen war die Freude der Anwesenden über die Tore des BVB größer als über die Freude als die Freude über die Atletico-Tore. Jetzt meine Frage, wieso können sich die Briten für den BVB mehr begeistern als für Atletico? Solidarität der Arbeiterstädte Belfast, Glasgow und Dortmund? Generelle Abneigung der Briten gegen die Spanier? Oder einfach nur in Anführungsstrichen glücklicher Zufall meinerseits? Grüße aus Glasgow. Wir grüßen natürlich zurück nach Glasgow. Und Thomas, ein anderer Hörer, hat geschrieben, vielleicht auch das allgemein große Interesse der Briten an der Bundesliga. Auf der BVB-Website zähle ich 15 offizielle Borussia-Fanclubs in Großbritannien. Viele Briten reisen an Spieltagen extra nach Deutschland und mögen die Atmosphäre, das Bier und die günstigen Preise.
Ich glaube, genau dieser Punkt ist es, ne? Es kommt dem englischen Fußball, wie er vielleicht auch mal war, vielleicht noch am nächsten, mit der großen Stehtribüne, mit dieser Stimmung, die ja auch bei normalen Spielen schon außergewöhnlich ist, die du nicht in so vielen Stadien hast in Europa und weltweit. Und ich glaube, das ist einfach, ja, es ist viel Verbundenheit einfach, dass man sich da sehr gut mit identifizieren kann. Natürlich kommt da noch diese Arbeiterattitüde mit dazu. Aber Borussia Dortmund hat halt eine außergewöhnliche Strahlkraft und eine außergewöhnliche Historie.
Nennt bitte 5 Spiele, bei denen das Stadion das letzte Mal so gebrannt hat wie gegen Atletico. Mats Hummels hat in seiner Instagram-Story sogar geschrieben, dass solche Momente in diesem Stadion unvergesslich sind. Kann der Tempel Gegner immer noch auffressen? Ja, ich denke, das haben wir gestern gesehen. Ja, nenn doch mal 5 Spiele.
Auf 5 tue ich mich wirklich tatsächlich schwer. Malaga natürlich. Ich glaube, dass diese Erinnerung hatten wir gestern alle. Vielleicht auch das Halbfinale gegen Real, das 4:1 mit dem Lewandowski-Viererpack. Und, das habe ich glaube ich hier auch schon mal thematisiert, das ist auch schon eine Weile her, wann war der BVB? UEFA Cup Finale 2002, glaube ich, ne? Da im Halbfinale das 4:0 gegen AC Milan, der damals haushoch als Favorit galt und Amoroso, glaube ich, einen Hattrick gemacht hat und Jörg Heinrich, meine ich. Da war ich noch als Fan auf der Südtribüne an dem Abend. Das war auch ein außergewöhnlicher Abend und da war es auch sehr laut, das weiß ich noch. Mhm. Aber 5 Spiele, das ist echt, vielleicht La Coruña 94, da war ich aber nicht dabei. Hört man immer, wie geil das war.
Also ich finde, dass das Stadion auch so gebrannt hat bei dem 1:0 Sieg gegen die Bayern, wo Arjen Robben den Elfmeter verschossen hat.
Ja,
okay. Da würde ich mich festlegen. Auf eine Art und Weise gebrannt hat das Stadion natürlich auch gegen Mainz im letzten Jahr. Ja, es gab nur hinterher kein Erfolgserlebnis. Mhm. Aber ja, wobei auf eine andere Art und Weise, glaube ich, die Emotion damals gegen Mainz am 27. Mai und ja, hast schon recht. Also Malaga auf jeden Fall, sicher bei dem Halbfinale gegen Real auch. Wobei das nicht so ein Spiel war mit so einem Drama. Ich finde, es ist ein Drama in einem Spiel, das sorgt nochmal für ein ganz, ganz anderes Feuer. Drama hatten wir zum Beispiel in der Saison 2011, 2012 beim 4:4 gegen Stuttgart zu Hause. Da hat Hütte auch gebrannt. Also es war phänomenal. BVB zur Pause 2:0 geführt, dann ist Stuttgart 3:2 in Führung gegangen. Dann ist der BVB 4:3 in Führung gegangen und am Ende hat Gentner nochmal nach einer Ecke irgendwie in links oben reingeschlänzt zum 4:4. Das war ein sensationelles Spiel. Als aber dann das 4:3 für Dortmund gefallen ist, ich glaube irgendwie ja, maximal 10 Minuten vor Ende des Spiels, das war unfassbar, weil der BVB auch zuvor Ewigkeiten nicht verloren hatte, sind ja dann auch ungeschlagen durch diese Rückrunde gegangen und dann auch noch Pokalsieger geworden. Also von daher, da hat das Stadion auch unfassbar gebrannt. Ja, dann bei diesem Spiel gegen die Bayern, wo, es muss in der gleichen Saison, glaube ich, gewesen sein, wo Arjen Robben den Elfmeter verschossen hat. Mhm. Da hat das Stadion auch unglaublich gebrannt. Und in den letzten Jahren, es gab mal ein Heimspiel gegen Augsburg, wo Paco Alcácer mit einem Freistoß am Ende noch den 4:3-Siegtreffer erzielt hat.
Oh ja, das war auch geil, das stimmt.
Da fand ich, hat das Stadion auch sehr gebrannt. Und wo ich nicht da war selbst, war das 2:1 gegen, Achtung, Paris Saint-Germain mit der Choreo über 3 Tribünen im Februar 2020. Hinspiel noch vor Fans,
Corona, ne?
Hinspiel noch vor Fans, Rückspiel ohne Zuschauer. Da fand ich, also ich habe es nicht im Stadion gesehen, aber war mein Eindruck, dass da auch eine unfassbare Atmosphäre geherrscht haben muss. Da hat Erling Haaland noch diesen Schuss da unters Lattenkreuz, damals noch mit der Trikotnummer 17, ja, ausgestattet. Also, das fand ich, ja, phänomenal, zumindest auch aus der Distanz, wie es im Stadion war, kann ich nicht beurteilen. Aber es waren ein paar Spiele, aber gefühlt braucht es ja auch immer Flutlicht, ne? Oder?
Ja, das sind halt die besonderen Abende, das ist einfach so.
Ja, es ist so.
Und diese Frage erhöht das die Wahrscheinlichkeit.
Ja, haben wir ausreichend beantwortet. Jetzt pass auf. Wäre mit dem Ausscheiden von Man City, West Ham, Liverpool und Arsenal und dem gleichzeitigen Weiterkommen von Bayern, Dortmund und Leverkusen der fünfte Platz für die Champions League rechnerisch fix?
Ich glaube ja, aber leg mich da nicht drauf fest. Das ist, wir haben da heute Vormittag noch in der Konferenz drüber diskutiert, weil da so viele ja, Unwägbarkeiten noch sind. Heute Abend noch Bayern gegen Arsenal, eben die anderen Wettbewerbe. Es wird vermutlich sehr lange sehr eng bleiben. Vielleicht lässt du mich an dieser Stelle einfach da ein bisschen im Wagen lassen. Ich kann vielleicht noch die Info liefern, das kam heute eben raus, dass die Bundesliga womöglich noch einen sechsten Startplatz bekommt.
Wenn Dortmund die Champions League gewinnt.
So ist es. Du bist ein Fuchs und schon total unterrichtet. Ja. Mhm. Genau.
Ja.
Aber nur, wenn sie Fünfter würden und die Champions League gewinnen.
Ja, wenn sie Vierter werden.
Dann müssen sie den Startplatz wieder zurückgeben.
Ja, wie blöd ist das denn?
Ist es? Ja. Gut, aber das wäre natürlich... Also Wahnsinn, wenn die Bundesliga 6 Startplätze hätte in einem 36 Teilnehmer umfassenden Feld. Haben wir, glaube ich, hier auch schon drüber diskutiert, die Reform und das Aufblähen des Wettbewerbs.
Ist nicht gut für den Fußball.
Absolut übrigens. Nicht.
Also schön, wenn es dann 6 deutsche Mannschaften sind, aber ja, ist nicht gut für den Fußball.
Aber jetzt mal ehrlich, die 6. deutsche Mannschaft, Eintracht Frankfurt, cool. Ich mag auch Freiburg, aber da vielleicht dann Augsburg dabei oder so.
Nein, alles gut.
Auch der 5. Die haben sich das dann
in der Champions League zu suchen, ist meine Meinung.
Ich bin immer noch absolut, also auch die ersten 4.
Der Europapokal der Landesmeister, das war geil.
Du hast und
der halt UEFA Cup,
weißt du, der UEFA Cup auch eine andere Wertigkeit.
Ja, weißt du, was das für ein geiler Wettbewerb war?
Das war mega. Ja, da habe ich mir x Spiele angeguckt. Heute gucke ich mir von der Europa League fast nichts mehr an.
Hast du überhaupt Zugang zu den Spielen der Europa League? Nee, du hast das Abo dafür gar nicht. Ja, du hast Abo für den Anbieter, der die Spiele zeigt.
Sag es mir noch einmal, wer macht das?
RTL Plus.
Nee, habe ich nicht.
Ja, siehst du?
Aber den könnte
ja,
ich mir leisten.
Kein Wunder, kein Wunder.
Ja, aber da könntest du dir leisten. Ja, aber da habe ich auch keine Lust drauf.
Ja, okay. Ja, so, also, wie auch immer, ja, er nimmt sich nochmal einen Schluck. Es ist irgendwie hier, es ist warm, obwohl es draußen kalt ist. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Ja, was wollte ich gesagt haben?
Wir waren eigentlich beim 5. Startplatz, ne?
Ja, genau. Den finde ich nicht gut. Ich fände gut, wenn noch weniger Mannschaften pro Land da spielen würden, damit es eben wieder was Besonderes und Spezielles ist. Aber ja, das lässt sich nicht mehr ändern. Nein. Ich finde auch 36 Mannschaften dann zu viel. Wenn sie in dieses Ligasystem gehen, da kann ich noch mit leben, aber bleibt doch bitte bei 32 Mannschaften.
Ist naja. Doch alles Mumpitz, ganz ehrlich.
Ja, so sieht's aus. So, jetzt folgendes. Nächste Hörerfrage. wo war sie denn? Hier wird nur geschrieben, klasse Leistung von Dortmund, jetzt hauen wir noch Paris weg. Ja. Würdet ihr trotz eines möglichen Champions-League-Sieges im Finale am Ende der Saison dennoch an Terzic festhalten oder einem Trainerwechsel forcieren? Es gibt jetzt auch das Gerücht, dass Nagelsmann zu den Bayern zurückgeht, dass die wohl relativ weit sind, dass die Bayern ihn unbedingt zurückholen wollen. Ist natürlich die Frage, was sagt das über Nagelsmann und was sagt das auch über die Bayern aus? Ja. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich finde, dass ein Champions-League-Sieg nichts darüber hinwegtäuschen sollte, wie die spielerische Entwicklung der Mannschaft ist. Und das hat auch final aus meiner Sicht nichts mit der endgültigen Platzierung in der Bundesliga zu tun, ob du Vierter oder Fünfter wirst. Weil Dritter werden sie nicht mehr und Zweiter werden sie auch nicht mehr. Also wirst du Vierter oder Fünfter. Aber unabhängig davon musst du meines Erachtens die spielerische Entwicklung der Mannschaft bewerten. Bist du mit der zufrieden, kannst du mit Terzic weitermachen. Bist du mit der spielerischen Entwicklung unzufrieden, solltest du dir einen neuen Trainer suchen. Ist Nagelsmann jetzt plötzlich nicht mehr verfügbar, dann glaube ich, steigert das natürlich massiv die Chancen, dass Edin Terzic bleibt. Auch wenn es am Ende vielleicht heißen sollte, wir sind mit der spielerischen Entwicklung nicht ganz zufrieden.
Die Frage ist ja, wem wird diese spielerische Entwicklung oder Fehlentwicklung oder Nichtentwicklung zugeschrieben? Ist das einzig und allein das Thema von Edin Terzic oder wie viel Verantwortung sieht man da intern auch bei Sebastian Kehl, was die Kaderzusammenstellung angeht? Ich finde auch das ein ganz, ganz kniffliges Thema. Du kannst ja nicht ernsthaft, also wenn Edin Terzic mit Borussia Dortmund ins Champions-League-Finale kommt, oder die Frage war, wenn sie den Champions-League gewinnen, dann wirst du dich nicht vom Trainer trennen. Das kannst du ja nicht machen. Ja,
bist du als Titelverteidiger sowieso teilnahmeberechtigt.
Wie kannst du, das kannst du ja nicht rechtfertigen. Und wenn wir es mal komplett, klammern wir mal spielerische Entwicklung aus. 3 Saisons unter Edin Terzic. Erste Saison, er übernimmt, legt eine super Serie hin, führt den BVB noch in die Champions League und tut den DFB-Pokal. 2. Saison, er wird fast Meister. Dritte Saison erfüllt Borussia Dortmund zum ersten Mal seit 11 Jahren ins Champions-League-Halbfinale. Das sind absolute Pro-Argumente. Die spielerische Entwicklung ist das absolute Gegenargument. Die fehlende, die stagnierende spielerische Entwicklung in der Bundesliga. In der Champions League siehst du ja wieder ein anderes Gesicht. Das macht es ja so verrückt alles.
Ja, dann musst du natürlich massiv hinterfragen, warum das in der Champions League anders ist. Warum die Spieler, die man im Kader hat, nicht in der Lage sind, auch am Wochenende gegen, mit allem Respekt, gegen Heidenheim oder Augsburg diese Leistung
zu bringen. Bin ich komplett bei dir. Wie oft haben wir hier schon gesessen? Ich meine, wir haben vor Weihnachten hier gesessen mit Jürgen, haben zu dritt hier drüber diskutiert, was passiert jetzt? Wird Edin Terzic rausgeworfen? An dem Punkt standen wir nach einem 1:1 gegen Mainz, nach einem 1:1 gegen Augsburg, nach ergreifender Harm- und Ideenlosigkeit, nach ja, spielerischer Bankrotterklärung eigentlich. Null Lösung gegen Kellerkinder, gegen biedere Bundesliga-Teams. Und jetzt redest du darüber, dass du Atletico Madrid furios gegen Widerstände, dass du Widerständen getrotzt hast, dass du sie furios niedergerungen hast. Und in diesem Spannungsfeld bewegt sich Borussia Dortmund. Und das ist ja wirklich Wahnsinn eigentlich, wenn man es sich auf der Zunge zergehen lässt.
Da Konrad hier auch nochmal fragt wegen des fünften Platzes, was passiert da sonst? Der sechste und siebte auch dann international mit dabei. Also wird Dortmund Fünfter, sind sie als Titelverteidiger für die Champions League Teilnahme berechtigt und der zusätzliche fünfte Startplatz, den man hat, rutscht dann quasi an den sechsten.
So ist es.
Oder auf
Frankfurt, sechsten. Freiburg oder Augsburg wäre das dann vermutlich.
Herrschaftszeiten.
Wenn du Champions League Sieger wirst und wirst Vierter in der Bundesliga, geht der sechste Startplatz zurück. Dann hast du den.
Ja, bist du ja schon automatisch über die. Also ich verstehe es dann nicht insgesamt, weil entweder kriegt der Titelverteidiger einen zusätzlichen Platz oder nicht.
Das ist das, was die UEFA heute bekannt gegeben hat. Ich habe es auch nicht weiter jetzt durchdrungen, ehrlicherweise.
Naja, wie auch immer, Aston Villa ist noch in der Conference League mit dabei. Als englische Mannschaft sollten alle anderen Englischen ausscheiden. Aston Villa, ich weiß nicht, wie das Hinspiel ausgegangen ist, aber sagen wir mal, die kommen weiter. Es würde natürlich helfen, wenn Deutschland durch die Bayern gegen Arsenal und durch Leverkusen gegen West Ham zwei Engländer ausschaltet.
Das wäre super, ja, keine Frage. Weil ich glaube, dieser Koeffizient oder diese Bepunktung, die ist ja, glaube ich, wettbewerbsunabhängig. Das heißt, du bekommst für einen Champions-League-Sieg nicht mehr Punkte als für einen Sieg in der Conference League.
Genau, aber für den Einzug ins Halbfinale bekommt Deutschland dann durch Dortmund und Bayern gegebenenfalls und Leverkusen nochmal extra Punkte, weil der Sprung in die nächste Runde gibt es.
Das wäre natürlich Gold wert, wenn die Bayern wirklich Arsenal ausschalten und Leverkusen West Ham.
Und Real City.
Dann
das wird sehr gut. Das wird übrigens heute Abend auch richtiger Kracher Real Gegen City. Ja.
Hauptsache, du bist dann noch wach oder du legst dich zwischendurch hin, damit du gucken kannst.
Ich habe mich jetzt eben mit dem Kumpel zum Essen verabredet und dann gucken wir Fußball. Und
dann entwickelst du danach doch so eine gewisse Bettschwere.
Morgen kann ich ausschlafen.
Ja, du hast wieder gut.
So. Wird aber auch Zeit. Warum ist der Ballspielverein Borussia Dortmund bis ans Lebensende unterstützenswert? Sven. Diese Frage ist natürlich nach dem gestrigen Spiel sehr leicht zu beantworten. Guck dir nochmal die Wiederholung an. Mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen.
Ich glaube, das ist ja auch nur eine Suggestivfrage gewesen.
Ja, denke ich auch. Das denke ich auch. Ja, hier wird nach dem besten Spieler gefragt. Der Hörer Sebastian schreibt Sabitzer. Da haben wir uns ja schon längst angesprochen gefühlt. Nicht nur angesprochen gefühlt, sondern das besprochen.
Kann man, glaube ich, wirklich so sagen, ja.
War das die beste Zuschauerleistung seit Malaga? Das haben wir eben auch schon so ein bisschen beantwortet. Hier, Olli mit dem witzigen Handle, nicht Handle, weil sein Handle ist ein anderer, aber mit seinem Usernamen Tiger Woods, aber Woods, W-U-T-Z geschrieben.
Pepper Woods.
Schreibt Urlaubsgrüße aus Island. Kennt ihr eine gute Minigolfbahn in Island oder überhaupt eine? Ja, überhaupt eine kenne ich, aber nicht in Island. Ich war noch nie
aber
da.
Golden Circle in Island lohnt sich, aber da wird er aber sicherlich wissen.
Ja, bin noch bis 28. dort eine Rundreise machen. Viertelfinale irgendwo gesehen im Auto. Ja, ich hoffe, die Roaming-Gebühren waren nicht das Problem.
Ah, verdammt. Was,
ist Island EU?
Nee, oder? Ich meine, ich habe damals, da sind wir aber wirklich.
Aber es gibt ja Länder, da gilt das Roaming,
ich also meine, EU plus. Island ist ausgeklammert, meine ich. Boah. Also auf jeden Fall zum Gullfoss-Wasserfall. Aber das wirst du bestimmt machen.
Mhm. Na gut.
Liegt da jetzt noch Schnee, Island? Wahrscheinlich nicht. Ne? Ich war mal im Januar da war wirklich alles weiß. Du,
was haben wir
alles
denn gleich aus. Was haben wir denn für ein Datum?
Wir haben 7. April. Ja. Weiß ich nicht.
Na gut, die wissen ja oft nicht, wie in 3 Tagen das Wetter wird.
Ja.
Von daher.
Also da war was schweinekalt, wirklich mit dem Wind auch.
Ist, Cedric, du wirst gebeten, nochmal ein Update zu den Amateuren zu geben, die zuletzt eher wenige Punkte geholt haben. Kann man, glaube ich, so in einem Nebensatz formulieren. Wer hat aktuell die Chance, nächste Saison in den erweiterten Profikader aufzurücken? Und was für ein Spielertyp ist Chell Wädchen, der Kjell. Zuletzt häufiger...
Wädchen? Kjell.
Kjell? Was habe ich denn gesagt?
Chell.
Ja, es klingt internationaler.
Ist aber in Hagen geboren.
Spitzname Kjell?
Kjell.
Also, Kjell Wädchen, der zuletzt häufiger im Kader stand. Mhm. Was ist das für ein Spielertyp? Auf welcher Position spielt er? Ob das weiß der ein oder andere vielleicht gar nicht.
Spielt auf der Sechserposition, wobei er oft auch eben auf die Acht ausweicht. Ist so ein richtiger Box-to-Box-Spieler, wie man neu modern sagt. Ganz, ganz spannender Spieler, hat ja nicht umsonst den Profivertrag jetzt erhalten bis 2028. Ist seit Kindesbeinen an bei BVB 2014 hier gekommen. In einer Osterferienfreizeit hat er mir letztens noch erzählt, im Feriencamp. Hat er gesagt, meine Eltern wussten gar nicht so richtig, was wollte ich mit mir machen, und dann hat er da teilgenommen. Naja, hat er natürlich mit dem Schmunzeln erzählt und ist da den Scouts direkt aufgefallen und von da an direkt im NLZ gewesen beim BVB. Hat alle Teams durchlaufen, die U16 übersprungen, und ich weiß noch, in meiner Anfangszeit hier als Reporter hat mir jemand im Jugendbereich gesagt, der könnte mal Profi werden, wirklich, und da war er, keine Ahnung, 15, 16, jetzt muss ich mal eben zurückrechnen, 16 oder so. Und das hat er bis jetzt eingelöst. Und das ist neben all seinen sportlichen Qualitäten wahrscheinlich ein ganz, ganz wichtiger, oder der womöglich wichtigste Faktor, haben wir hier auch schon drüber gesprochen. Total klar, total reflektiert, weiß, was er kann, weiß, was er nicht kann. Ich habe mit ihm nach dem Trainingslager in Marbella gesprochen, wo er ja mit den Profis erstmals dabei war, und da hat er mir gesagt, das ist eigentlich ein ganz anderer Sport, den die machen. Das sind richtige Männer und nicht Jugendfußball. Das ist einfach noch eine andere Sportart. Und er hat damals zu mir gesagt, je näher ich dem Profifußball komme, desto klarer wird mir eigentlich, okay, ich muss eigentlich noch viel, viel, viel mehr tun, als ich bislang gemacht habe. Und das war schon eine ganze Menge. Also, Sechserposition, super starker Antritt, gerade auf den ersten 10, 15 Metern. Natürlich im Zentrum weiß er, hat immer Druck von allen Seiten, kann sich gut aus diesen Situationen befreien, weil er sehr viel Ruhe am Ball hat, hat einen Riesenschritt nach vorne gemacht in diesem letzten U19-Jahr, war zwischenzeitlich Kapitän bei der U19, als Philipp Omane ausgefallen ist, hat dann auch nochmal eine andere Verantwortung übernommen, andere Ansprache, hat physisch echt zugelegt, hat auch Torabschluss zugelegt, das war so ein bisschen so auch sein Manko, ist jetzt sehr effizient geworden, arbeitet ganz, ganz stark gegen den Ball, sehr giftig, ganz spannender Spieler, der, und das habe ich ja eben schon gesagt, wie gesagt, sehr klar und reflektiert ist und auch, glaube ich, weiß, dass er noch nicht direkt in den Profikader kommen wird, auch auf der, was die Konkurrenz angeht im Zentrum, der aber auch bereit ist, nur zu sagen, ich spiele nächstes Jahr U23. Ich lasse mich hier weiter ausbilden, mache ein Jahr, dritte Liga, es ist Profifußball, es ist Herrenfußball, um sich daran zu gewöhnen, natürlich mit regelmäßigen Trainingsteilnahmen und vielleicht auch mal sporadischen oder kürzeren Einsätzen bei den Profis. Ganz spannender Spieler, feiner Junge, der wird seinen Weg gehen. Gib ihm ein bisschen Zeit, dann kommt er oben an.
Irgendwann mal 2 Jahre ausleihen und dann als...
Wird nicht nötig sein, glaube ich.
Oh.
Also nach jetzigem Stand, lass den einfach mal ein Jahr, anderthalb in der U23 spielen. Wie gesagt, der ist ja schon oben mit dabei. Gestern stand er auch im Kader. Der wird das machen. Der ist ein guter, ja.
Okay. Das hört sich nicht schlecht an.
Ja, und es kam ja noch die Frage U23, da welche Spieler noch potenziell für oben in Frage kommen. Philipp Omane habe ich ja gerade schon erwähnt. Ist ja auch als Innenverteidiger Nummer 4 durchaus in den Überlegungen, spielt eine große Rolle. Der Kapitän und Abwehrchef der U19, auch ein sehr reifer Spieler, auch der sehr reflektiert. Auch er, mit ihm habe ich auch gesprochen, sagt, wenn ich noch nicht bereit bin für die Profis, dann spiele ich U23. Ist bereit, sich ausbilden zu lassen, hat damals schon gesagt, früh gesagt, ich nehme mir die Zeit ganz bewusst, ich möchte hier den Schritt machen. Ich brauche diese Entwicklungszeit. Und vielleicht noch wir haben ja schon auch viel über Paris Brunner gesprochen, ist die Frage, wo wird er nächstes Jahr im Verein sein? Wo spielt er dann? Lassen wir ihn jetzt mal ausgeklammert. Julian Hetwer ist vielleicht noch ein Kandidat, der ja vor der Saison von Duisburg gekommen ist. Eine super Hinrunde gespielt, war der absolute Topscorer der U23. Hatte jetzt zuletzt eine Delle, aus der er sich jetzt gerade befreit hat. Starker Antritt, starkes Tempo. Sehr zielstrebiger Spieler, Flügelstürmer. Auch der spannend, ob es für ganz oben beim BVB reicht, müssen wir mal gucken. Aber es gibt durchaus Leute beim Verein, die ihm das zutrauen. Soweit der Exkurs zu U23.
Vielen Dank dafür, da waren viele Informationen mit dabei. Ich bin sehr gespannt, insbesondere auf Kjell Wädchen. Und Filippo Mane, der interessiert mich schon seit einiger Zeit, weil er natürlich aus Italien kommt, ganz besonders. Da bin ich sehr gespannt. Mit dem Einzug ins Halbfinale und der dazu gestiegenen Einnahmen sollte eine Marzenverpflichtung nicht mehr unmöglich sein. Oder. Ja, sollte nicht mehr unmöglich sein. Und habe ich gestern mit Freunden auch drüber diskutiert, noch nach dem Spiel. Der Unterschied ist zu einem Benzebaini, Marzen ist jung und ich habe dann gesagt, der hat jetzt schon in England gespielt und es hat nicht geklappt. Also wird der, wenn er nach Dortmund kommt, wahrscheinlich nicht in 2 Jahren wieder nach England gehen wollen.
Ja, das spricht dafür, ihn wiederholen zu wollen aus seiner Sicht. Aber wie viel wird Chelsea für den aufrufen? 40 Millionen wahrscheinlich drin.
Ja, dann zahlt die 40 Millionen.
Ist er wirklich 40 Millionen
wert?
Aber
Cedric, es geht nicht darum, was er jetzt aktuell wert ist, sondern welche Perspektive er hat. Der Spieler ist jung, der Spieler wird besser werden, der Spieler wird bei Borussia Dortmund spielen und er ist für dieses Gerüst der Mannschaft so viel besser als Rami Benzebaini.
Aber ist er gut genug für die Ansprüche von Borussia Dortmund? Ich weiß nicht, ich fand jetzt...
Wo kriegst du denn jetzt einen anderen wieder her?
Das ist die nächste Frage. Das ist sicherlich die nächste Frage, aber du sagst gerade 40, dann gib die 40 Millionen aus. Du hast halt nur ein bestimmtes Budget, auch Halbfinale hin und her. Natürlich gibt dir das mehr Spielräume.
Da musst du weniger Scheiß-Transfers machen, dann kannst du dir auch mal einen Marzen leisten.
So, das ist jetzt aber...
Das ist aber polemisch.
Plump und polemisch von dir. Ja, natürlich.
Ja, hast,
ich sag nur, du musst halt schon genau abwägen, für wen gibst du das Geld aus. Und gestern hat mir Ian Marzen gut gefallen, aber es gab jetzt durchaus auch Wochen, wo er durchaus auch Probleme hatte, dass Rami Benzebaini eine absolute Enttäuschung ist, glaube ich, das steht außer Frage bis hierher. Und dass Ian Marzen es wesentlich besser macht, steht auch außer Frage. Die Frage ist, kannst du dir das vorstellen, dass er diese Rolle wirklich so ausfüllt und ist er die Summe im Zweifelsfall wert und will er das auch selber oder sieht er sich woanders? Es sind da viele Parameter, die da eine Rolle spielen. Dann ist eben auch die Frage bei Sancho, was wird mit dem? Alle haben ja so ein bisschen die Hoffnung, aber auch er, wenn man gestern wirklich ernsthaft drauf geguckt hat, wie viele 1-zu-1-Duelle hat er sich durchgesetzt?
Es waren aber in der Regel 1-zu-2-Duelle.
Es gibt ja genug Spiele, wo du auch gesehen hast, er scheut das noch, dieses Dribbling. Er ist längst nicht der in der ersten Phase, der er war.
Aber wenn wir jetzt überlegen, wie lange andere Spieler gebraucht haben, ich würde beide holen. Und ich würde dafür gegebenenfalls auf anderen Positionen Abstriche machen. Warum? Weil es Spieler sind, die jung sind und eine Perspektive haben. Ich habe ja den Transfer von Benzebaini von Anfang an nicht verstanden, tatsächlich. Dieser Spieler wird bei Borussia Dortmund nicht mehr besser werden.
Vermutlich nicht, ja.
Ian Marzen, meine persönliche Meinung, wird bei Borussia Dortmund besser werden. Selbst wenn er sich nicht zu einem absoluten Top-Spieler entwickelt, wird sein Marktwert meines Erachtens nicht schlechter. Benzebaini, Marktwert wird schlechter, meiner Meinung nach. Sancho, wird der Marktwert sinken, wenn er jetzt weitere 2 Jahre beim BVB spielt? Meiner Meinung nach nicht. Wäre das ein Spieler, der dem BVB massiv weiterhilft? Ich glaube ja. Ich glaube, dass er besser ist als Bino Gittens. Bino Gittens hat jetzt auch schon eine lange Verletzungshistorie. Ist ein großes Risiko. Ein Spieler, mit dem du nicht so wirklich paaren kannst. Ich würde das so machen. Vielleicht gibt es die Chance, im Sommer Jorena zu verkaufen. Wobei ich auch große Zweifel habe, dass es irgendwelche Interessenten geben wird, weil der jetzt gerade nicht sonderlich... So richtig, ne? Nein, ja. das war auch nur eine Aktion nach dem Motto, ja gut, wir können ihn jetzt gerade gar nicht gebrauchen. Er sucht woanders eine Chance. Er braucht vielleicht mal eine Luftveränderung.
Der Grundgedanke ist ja nicht der schlechteste, in die Premier League ihn zu geben, wo er dann laut Theorie regelmäßig Spielpraxis hat, vielleicht nochmal wieder ein anderes.
Aber da muss er zu einem Verein gehen, wo klar ist, er spielt auf jeden Fall. Und das war in Nottingham nicht der Fall, von Anfang an. Die haben in ihrer 3er-Offensivreihe die 3 wichtigsten Spieler der Mannschaft. Ja, dann ist er der 4. hinten dran.
Ja. Es ist bitter gelaufen. Ja. Vielleicht funktioniert es ja bei Sancho nochmal, womöglich irgendwie nochmal auszuleihen für ein Jahr, dann natürlich eine entsprechende Leihgebühr mit.
Klar, das wäre okay.
Dann müsstest du natürlich einen größeren Teil seines Gehalts übernehmen. Er ist ja jetzt bei Menu durchaus Großverdiener, sowas würde er bei BVB natürlich, ich glaube 15 bis 18 Millionen soll er da kassieren, das ist ja nicht annähernd, bei Borussia Dortmund sitzt das nicht drin, aber vielleicht dann 8, 9, 10 Millionen. Ich glaube, er hat aber trotzdem erkannt, welchen Wert es hat, in Dortmund zu spielen, regelmäßig zu spielen. Er hat hier eine andere Wertschätzung, anderen Impact. Aber er ist trotzdem, das halte ich nochmal fest, nicht der, der er war, als er gegangen ist.
Nein, natürlich
kann man die Fantasie haben, dass er sich wieder in die Richtung entwickelt. Ja.
Ja, natürlich. Fantasie habe ich auch immer.
Hast du reichlich, ja, auf jeden Fall.
Möchte ich nicht ins Detail gehen. Daniel schreibt, Moderator Sebastian Hellmann von Amazon hat Matthias Sammer während der Vorberichterstattung zum Spiel über dessen Zukunft bei Borussia Dortmund befragt. Dieser sorgt mit seiner Antwort für Gesprächsstoff.
Herrlich. Ja, da musste ich erstmal, ja.
Wie schätzt ihr seine Aussagen ein? Du musstest erstmal gucken, was er gesagt hat.
Ja, aber ich lies mal bitte vor, so laut im Stadion. Ich habe das tatsächlich nochmal eben extra ausgedruckt. Otto Matthias Sammer, ich habe immer gesagt, dass ich nicht mehr ins operative Geschäft einsteige. Ich werde keine 24 Stunden, 7 Tage die Woche arbeiten. Der Club hat gewisse Überlegungen für die Zukunft, die sind aber noch nicht abgeschlossen. Aber wenn man meine Hilfe braucht, habe ich auch eine gewisse Bereitschaft signalisiert. Wir sollten einfach weiter abwarten.
Im Prinzip hat er damit nichts gesagt, außer dass er nicht mehr machen will als aktuell.
Ja, aber finde, das heißt ja auch schon mal erstmal was, weil es gab ja durchaus die Diskussion bei dem ganzen Stühlerücken und was in Bewegung ist beim BVB, wird Matthias Sammer perspektivisch vielleicht eine bedeutendere Rolle noch einnehmen wieder. Und ich glaube, damit hat er dem klaren Riegel vorgeschoben. Ich meine, er hatte ja den leichten Schlaganfall vor 8 Jahren, dass er sagt, nee, das ist vielleicht meine persönliche Grenze vom Arbeits...
Das finde ich auch gut so. Gesundheit geht vor.
Absolut.
Er braucht die Kohle nicht mehr.
Absolut. Und es ist ja so viel in Bewegung gerade. Vielleicht gibt es ja schon die Vorstellung, wie man ihn einbindet. Oder vielleicht bleibt er einfach ein externer Berater, wenn auch dann nicht so unbedingt an Hans-Joachim Watzke gekoppelt. Ich weiß es nicht. Da ist ja sicherlich einiges in Bewegung. Und ich vermute, wir werden in den nächsten 1-2 Wochen da schon einiges zu erfahren.
Sarah würde gerne wissen, Meinung dazu, dass sich Spieler offen auf dem Spielfeld Schmerztabletten reinpfeifen, wie Saka bei Arsenal oder Füllkrug gestern.
Habe ich auch direkt zum Kollegen
gesagt. Ich dachte, das war ein Fisherman's Friend. Nee. Also, nein, geht nicht. Mach's nicht offen auf dem Spielfeld. Finde ich nicht gut. Du hast Vorbildfunktion für Kinder und Jugendliche, die zugucken, auch wenn es ein spätes Spiel war. Mach's einfach nicht. Oder?
Ja, gut, er hat da irgendwie einen schwer in die Seite gekriegt, ne? Sieht halt. Ich habe mich auch gewundert. In dem Moment denkst du vielleicht nicht so drüber nach und denkst einfach, ey, ich muss hier. Es war ja noch relativ früh im Spiel, oder?
Ich glaube, ja.
Du musst da noch irgendwie eine Stunde mindestens beißen. Da stellst du das vielleicht hinten an. Vorbildfunktion.
Übrigens, Sebastian Hellmann verlässt ja auch Amazon Prime am Saisonende. Hast du mitbekommen?
Nein.
Finde ich sehr schade. Sehr guter Mann, wird ersetzt von Alex Lüther von DAZN.
Ah, okay.
Weil der ja auch viel Bundesliga macht bei DAZN, wobei Hellmann hat das jahrelang für Sky auch beim Topspiel am
Macht er ja auch noch. Macht er beides? Ja.
Ist mir gar nicht aufgefallen, da siehst du, wie oft ich das Topspiel gucke. Gar nicht,
ja.
Gefühlt. Aber nur wenn der BVB spielt und.
Aber das müsste eigentlich immer, steht da eigentlich immer. So mit Lolla.
Ja, ist richtig, stimmt. Er geht aber von Amazon Prime weg und deswegen spekuliere ich so ein bisschen, dass Amazon sich das Topspiel holt in der Bundesliga. Dann wäre Hellmann ja komplett von der Bildfläche verschwunden.
Wieso? Er ist doch noch bei Sky.
Ja, aber wenn die das Topspiel nicht machen.
Ach so.
Dann macht er nur das Topspiel, ne? Anscheinend. Habe ich ja richtig verstanden.
Ich glaube.
Er moderiert nur das Topspiel, ja.
Ich gucke ja jetzt auch nicht jedes Spiel bei Sky. Ich glaube aber, er macht immer das Samstagabend-Topspiel.
Ja.
Ist übrigens ein netter Kollege.
Ich finde ihn sehr sympathisch. Habe ihn auch schon mal länger persönlich kennengelernt. Finde ihn sehr sympathisch. Ja, dann wechseln wir zu Instagram. Eure Tipps bei akuter Heiserkeit.
Ja. Da weiß ich gar nicht.
Konterbierchen.
Nee, ich glaube, dann soll ich doch so ein Hühnerbrühe essen, oder?
Nein, Konterbierchen.
Ja, gut. Hört auf, Sascha.
Ja, ich trinke kein Bier, aber ich würde ihm eins empfehlen. Nee, natürlich nicht. Salbei-Tee mit Honig.
Das, ja.
Lecker, ne?
Ja, das war auch wirklich gesund dann.
Hier wird gefragt, ob wir wieder auf den Spuren des verlorenen Henkelpots unterwegs sind. Magische Nacht, gestern Paris weghauen. Viele, oh, hier schreiben einige Sprechchöre. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Nur ein kurzes Lob für den Reisepodcast, gerne in Paris wieder. Warum? Kein langes Lob. Nein, Spaß beiseite. Vielen Dank nochmal, das hatte ich ja eingangs gesagt. Der Reisepodcast in der vergangenen Woche ist anscheinend sehr, sehr gut angekommen. Und sollte das Rückspiel in Paris an einem Dienstag stattfinden, dann bin ich wieder bereit, einen Reisepodcast aufzunehmen.
Haben wir hiermit notiert.
Es wird an mir dann nicht scheitern.
Okay.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass das Radio auch Interesse hätte, dass Olli Müller und ich den BVB wieder in die nächste Runde kommen.
Ins Finale schreien.
Ja. Ja, ja. Nee, das hat unfassbar Spaß gemacht.
Das glaube ich sofort.
ich habe ja schon ein paar Spiele vorher fürs Radio mal kommentiert, war jetzt auch ein bisschen länger her und dann waren wegen Corona auch weniger Zuschauer im Stadion und so weiter. Aber das gestern, also auch in Madrid schon, ich war sagen, super.
Ja, Metropolitan, ne?
Ja, genau.
Das ist ja auch irgendwie ein geiler Stadion. Ja, ich mag aber auch Atletico.
Es ist tausendmal geiler als das Bernabeu. Also es ist wirklich, es ist phänomenal geil. Dann hatten die ja auch noch diese Choreo und ich kenne auch diese Hymne, weil ein Freund von mir, ein guter, der ist Atleti-Fan auch und die Hymne, die habe ich dann das ein oder andere Mal vorher schon gehört und dann singen die da den Text und man kennt den Text auch und so, das war überragend. Also ich finde den Verein durchaus sympathisch und empfehle an dieser Stelle nochmal, ich glaube, das habe ich letzte Woche schon getan, die Dokumentation über Diego Simeone.
Ah, auf Prime?
Ja, auf Prime. Vivir Partido a Partido, also Spiel für Spiel leben und das
immer
ja,
von Spiel zu Spiel.
Ja, ja, denken. Genau. Aber er lebt es wirklich. Er denkt nicht, er lebt es. Und das kommt in der Dokumentation extrem gut heraus. Ich weiß gar nicht, in welchen Sprachen die zur Verfügung steht, weil ich habe es auf Spanisch.
Ich glaube, ich würde es dann auf Englisch auch
mit,
verstehen. Also mit Untertiteln.
Mit spanischem Untertitel geguckt, witzigerweise.
Du bist aber auch ein Kosmopolit.
Ja. Trinke ich auch gerne den Kosmopoliten. Nee, ich weiß gar nicht, was ist da drin?
Ich habe keine Ahnung.
Nee, wir schweifen ab, aber das möchte ich wirklich empfehlen, weil das ist eine hochklassige Dokumentation, sehr emotional. Die haben seine Eltern in Argentinien besucht und sowas. Und so eine Art Dokumentation würde ich mir auch mal wünschen über eine Persönlichkeit, das muss nicht unbedingt aus dem deutschen Fußball sein, aber vielleicht aus dem deutschen Sport, die wirklich so extrem gut gemacht ist. Also ich
fand, man muss natürlich auch dazu sagen, der Protagonist muss die Nähe auch zulassen. Ne?
Jan Ullrich, Doku gibt es auch bei Amazon Prime. Kann ich auch sehr empfehlen. War auch richtig, richtig gut. Also ja, weil die machen natürlich Hochglanz. Das merkst du, das sind andere Kameras, das sind andere Bilder. Also ich würde schätzen, die Doku zu Simeone hat bestimmt 1 Million gekostet. Das ist
ja. Für Amazon Klacks.
Für Amazon ist es, ja, aber die werden auch unfassbar viele Leute geguckt haben. Die interessiert wahrscheinlich ganz viele Leute in Südamerika, in Spanien, in Italien und ein paar andere, wie mich auch. Wie klein ist eigentlich die BVB-Reporter-Bubble? Wie gut kennt ihr euch? Zum Beispiel halt Olli Müller oder Patrick Berger. Ich kenne Patrick Berger noch aus dem Handball. Er war mal Pressesprecher der Füchse Berlin. Olli Müller kenne ich natürlich jetzt auch schon seit einigen Jahren. Matthias Dersch, der bei uns in der Vergangenheit gearbeitet hat, kennen wir natürlich. Und dann gibt es immer so wieder Kollegen, die ständig dabei sind. Thomas Nowak vom SID oder Heinz Büse von der DPA. Also da sind schon einige mit viele. Dabei.
Ja, ja. Christian Wurp von Watz.
Ja, den kenne ich zum Beispiel Westling. Noch nicht.
Ah, guck mal.
Ja, Sebastian kenne ich noch. Mhm. Ja. Aber den neuen Kollegen, den kenne ich noch nicht. Nee, also man versteht sich auch untereinander gut.
Das ja, finde ich auch. Also ja. So eine, doch, also wie soll ich es nennen, solidarische Rivalität. Ich meine irgendwie, wobei Rivalität, ja. Also finde ich schon auch, sehr angenehmer Austausch.
Ist jetzt, man kennt alle sich im gleichen Boot?
Oft schon, ja.
Ja, manche geben ein bisschen die Richtung vor und die anderen müssen ordentlich rudern, aber ja.
Ja gut, also ich meine, Thema Exklusivität haben wir hier auch schon mal besprochen, hast du immer nur ein paar Minuten und dann ziehen alle anderen nach oder springen auch auf. Ja, ist irgendwie, also ich finde auch, also man kennt sich natürlich auch von Heimspielen, von Auswärtsfahrten, wo man gegebenenfalls auch den Abend gemeinsam verbringt. Und ja, das ist eigentlich eine nette Truppe, aber ja, die Reporter-Bubble, das sind fast immer die gleichen Gesellen.
Ist Atletico die unsportlichste Mannschaft Europas, ständig treten und fallen lassen? Ja. FC Sevilla für mich immer noch die unsportlichste Mannschaft aller Zeiten.
Dem widersprechen wir nicht.
Was haltet ihr von Brandt als Kapitän?
Von der Persönlichkeit her, wie reflektiert er ist, ja. Ich weiß gar nicht, ob er das selber so will, ob er sich in dieser Rolle so sieht. Und ich glaube, das ist maßgeblich dafür, ob du das vernünftig ausfüllst oder nicht. Oder ob er einfach bewusst sagt, nee, diese Rolle, da sehe ich mich nicht. Weil ich erinnere mich an Marco Reus, vielleicht auch an Marcel Schmelzer, denen hat man das irgendwie.
Ich glaube, dass er aber trotzdem ein anderer Typ ist.
Ist er. Er ist auch. Ja, ja. Ich sag nur, das kann ich nicht einschätzen. Müsste man ihn tatsächlich mal fragen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt zur Disposition steht. Auch Marcel Sabitzer wird ja jetzt als Kapitän genannt. Ich glaube, wir können festhalten, dass der Borussia Dortmund vielleicht zur nächsten Saison einen anderen Kapitän haben sollte. Das steht, glaube ich, außer Frage.
Mhm.
Ich glaube auch, dass Emre Can für sich selber sehen wird, dass das nicht
die beste Idee ist. Ein sogenannter Übergangskapitän, ne? Wie hier der eine Papst war Übergangspapst. Ja, ist jetzt aber immer noch.
Ja, siehste.
Von daher. Hier wird geschrieben, kann ein Hotel in London empfehlen.
Kann er, was?
Er kann ein Hotel in London empfehlen.
Das ist ja wunderbar. Wenn dann jetzt buchen. Die Hotelpreise in Paris übrigens sollen ja auch aufgrund der Olympischen Spiele extrem in die Höhe gestellt sein. Ähnlich wie hier bei der EM in Dortmund übrigens.
Es ist eklig, ne? Wahnsinn.
Ja,
ja. Ja gut, hier in Dortmund brauche ich kein Hotel, habe ich Glück.
Nee, aber ich meine, für alle, die von auswärts kommen, ist das natürlich schon Wahnsinn, dass da die Preise, keine Ahnung, sich vervierfacht oder zum Teil verzehnfacht haben oder was ich da in Paris gelesen habe. Das ist natürlich schon ekelhaft. Zumal du für dein Croissant sicherlich auch nochmal ein paar Cent extra zahlen wirst.
Wenn man für die Olympischen Spiele akkreditiert ist, dann bekommt man nicht wie bei allen anderen Sachen immer Essen und Getränke. Man bekommt nur Wasser im Medienzentrum umsonst. Alles andere. Und wenn ich da beim Handball wäre, erstes Spiel morgens um 10, letztes Spiel abends Minimum 21 Uhr, vielleicht 22 Uhr. Ist unfassbar. Das kannst du gar nicht machen. Und die sind in Sessions. Das heißt, es könnte sich sogar noch mehr verschieben. Das heißt, die fangen noch früher an und noch später hören die auf, weil die müssen ja erst die Zuschauer wieder raus. Und dann.
Das ist schon bitter. Ja, also ich habe gestern Abend auch noch gedacht, also es ist jetzt ja nicht, also es ist schon nett, auch Borussia Dortmund hat das Catering auch echt verbessert im Gegensatz zu den Vorjahren. Das ist schon super, aber wenn du halt auch überlegst, wie viele Stunden wir da sind.
Das Catering bei Borussia Dortmund übrigens ist meilenweit dem Spanischen voraus, kann ich ja sagen.
Ich weiß nicht.
Ja.
So?
Ja. Ja. Da wurde sogar, da gab es eine Zweiklassengesellschaft. Der Kollege Patrick Berger von Sky und sein Kameramann, die beiden, die hatten, weil sie ja Rights Holder sind, ja, in Österreich, ja, für Champions League.
Ja, hat er mir gestern noch gesagt, ja. Sky Austria.
Ja, genau. Und die hatten in ihrem Lunchpaket noch einen Schokomousse als Nachtisch.
Oh, ja. Du armes Kerlchen, musstest da jetzt darben.
Ja.
Schokomousse.
Ja, gut. Tatsächlich, man bekam auch kein zweites Wasser, wenn man wollte.
Das finde ich eigentlich, gerade in den Wintermonaten, ein warmer Platz, ein Stromanschluss, der ist auch nicht in jedem Medienraum immer verfügbar, auch absurd eigentlich. Ein Stromanschluss oder ausreichend Stromanschlüsse, sagen wir mal so. Und zumindest ein Getränk muss auf jeden Fall sein. Und wenn du halt wirklich, also wenn du überlegst, gestern war von 19 bis 2 Uhr da, dann musst du einfach zwischendurch was essen. Und wenn es nur ein Brötchen ist.
Sobald feststeht, also ich bete, dass das Rückspiel Dienstags ist.
Ich glaube, morgen wird, wir haben auch darüber heute Vormittag diskutiert, weil irgendwie noch 1. und 8. im Kalender steht, aber das wurde wahrscheinlich noch nicht final terminiert.
In dem Moment, wo das bekannt ist, buche ich sofort.
So kennen wir dich.
Buche ich sofort. Also wenn es dienstags ist, dann buche ich meine Reise montags schön hin, montags mittags hin, zack.
London, 1. Juni, kannst du ja schon mal.
Kann ich nicht.
Kannst nicht? Ich fliege am 2. in den Urlaub.
Ja, aber Cedric. Also ich kann aus beruflichen Gründen nicht.
Ja.
Aber was ist bei dir los? Ich habe dieses Jahr gedacht, das ist so naiv.
Ja, nee, Moment mal. Also ich bitte dich. Es ist doch nicht, also entschuldige, ich habe diesen Urlaub im November eingereicht und ich habe an die letzte Saison gedacht und dachte, nein, diesen Fehler machst du nicht noch einmal. Du lässt die Zeit nach dem Bundesliga und dem Pokalfinale. So, weil ich gedacht habe, Champions League Finale, come on. Ja? So, und
liebe
jetzt
Leute, man
holt es mich wieder
nicht
ein.
In der Saison Urlaub.
Der Punkt ist in diesem Jahr noch, es ist ja auch direkt wieder die EM und direkt nach der EM ist Saisonvorbereitung. Das heißt, es gibt keinen geeigneten Zeitpunkt. Das heißt,
dann
ich musste
keinen
in einen
Urlaub.
Sauren ab. Ja, nee, das ist auch keine Option.
Mach doch im September Urlaub.
Da mach ich auch Urlaub.
Ja, siehst du?
Ja, aber ich habe doch 6 Wochen. Irgendwann muss ich es auch mal nehmen. Ich habe dieses Jahr noch keinen Urlaub gehabt. So.
Nee, ich auch nicht.
Ja.
Und guck mal, siehst du es?
Ja, müde ist es ja
auch. Bei mir kein Urlaub
kalt
in Sicht.
Weiß.
Es ist kein Urlaub in Sicht. Ja.
Hey. Da möchte ich nicht tauschen, Sascha.
Ich werde Teile der EM verpassen, wenn ich in Urlaub fahre.
Ja.
Ist aber nicht schlimm.
Gut, jetzt haben wir natürlich, aber wenn, das ist dann auch wieder, da habe ich auch abgewogen, jetzt hast du die EM mal in Deutschland und auch viele Spiele in Dortmund. Da müssen wir natürlich hier auch präsent sein und irgendeinen sauren Apfel musste ich beißen. Ist so. Aber wenn, dann nehme ich den 1.6. natürlich noch mit. Dann kriege ich halt nur die Riesenparty am 2. nicht mehr mit. Aber das ist noch Zukunftsmusik.
Ich könnte am Samstag von Budapest nach London fliegen. Da wird es günstige Flüge geben, weil keiner fliegt an dem Samstag von Budapest nach London. Und könnte an dem Sonntagmorgen wieder zurückfliegen. Aber nur, wenn sich Borussia Dortmund fürs Champions-League-Finale qualifiziert.
Dann musst du wohl noch bis zum 8. Mai warten, dann weißt du es.
So, 2 Fragen noch. Ist Edin jetzt unkündbar für nächste Saison? Nee, das ist unkündbar nicht, aber wir denken ja, er bleibt.
Ich würde da nach jetzigem Stand von ausgehen, ja.
Christoph schreibt, Achtung, einfach nichts, nur glücklich und noch euphorisiert. Ach komm, wir belassen es jetzt dabei. Wir hatten so eine schöne Sendung, hat Spaß gemacht.
Guck mal, noch fast 90 Minuten.
Mich hat eine unbekannte Nummer angerufen, die muss ich gleich zurückrufen.
Ja, schön.
Hat Spaß gemacht, oder?
Finde ich auch.
Er war auch
sehr
kurzweilig. Sorry, es war geil gestern.
Total.
Dafür macht man den Job.
Absolut.
Bin ich auch unendlich dankbar für, dass ich in dem Bereich arbeiten kann, der mir Spaß macht. Und darauf gleich erstmal ein lecker Essen.
Lass es dir schmecken.
Es hat mir auch viel Freude bereitet, mit dir zu parlieren, wie du immer so schön sagst. Folgt bitte Cedric auf den sozialen Kanälen. Auf Twitter @GepardCedric, auf Instagram @CedricGeppard_. Mir könnt ihr folgen unter @SaschaStaat, folgt @RNBVB. Auf beiden Kanälen. Folgt uns überall, wo ihr sonst noch folgen könnt und schließt das Abo ab. Nur 3 € für die ersten 3 Monate und ihr seid mit dabei und lest die Artikel von Cedric, von Dirk, aktuell nicht von Jürgen.
Vom Champions League Halbfinale.
Vom Champions League Halbfinale, vom Einzug ins Endspiel. Genau, ihr seid, wenn ihr jetzt das Abo abschließt, bis zum Champions League Sieg von Borussia Dortmund mit dabei. Mehr geht's.
Fast schon bis. Bis zur Asienreise.
Bis zur Asienreise.
Die ist dann auch noch in Clou.
Ah, ja, die Asienreise. Darüber reden wir ein anderes Mal. Habt eine schöne Zeit. Nächste Woche sind wir wieder für euch am Start. Bis dann. Ciao.
Ciao.